Willkommen zur Liedkultur 19. Hallo Thomas.
Hallo Maha.
Es geht heute um Pen and Paper Rollenspiele. Und der Experte ist halt Thomas. Wenn du dich kurz ein bisschen vorstellst und sagst, wieso du dich da so gut auskennst. Die Hörer wollen immer wissen, mit wem ich spreche und warum die, mit denen ich spreche, so gut sind.
Ja, also ich bin der Thomas. Eigentlich bin ich Lehrer und ich habe in meinem Studium schon angefangen, Rollenspiele zu spielen. Und bin dann späterhin über das Internet bei einem Rollenspielverein gelandet, dem Nexus e.V. in Berlin. Also das ist etwas eigenartig, wenn ich in Bayern eigentlich bin. Aber Nexus macht deutschlandweit Promotion für Rollenspiel und fantastische Kultur. Und ich habe dann das Hobby eigentlich in Schottland entdeckt, im Auslandsstudium. Und habe das jetzt weitergeführt und mache dann mittlerweile auch so ein bisschen so Jugendarbeitssachen mit. Und spiele halt privat, wenn es sich ergibt, Rollenspiel. Mhm. Und das mache ich jetzt seit 2004, also jetzt seit fast 8 Jahren.
Ja, das klingt ja schon wirklich wie ein Experte. 8 Jahre. Ja. Wie kommt man denn dazu? Also du hast jetzt gesagt, du bist da zu diesem Nexus e.V. gekommen, aber ich meine, ja, also man muss ja erstmal auf die Idee kommen überhaupt.
Also bei mir war das so, dass ich eine Jugendgruppe hatte in meiner alten Heimatstadt und der Jugendgruppenleiter halt gesagt hat, wir spielen mal Rollenspiel und der meinte damit das Mittelerde-Rollenspiel, das ist so ein ganz altes, historisches, eigentlich schon deutsches Rollenspiel, ja, die Abkürzung ist MERS. Und da habe ich das erste Mal mitgespielt, dann ist das irgendwie untergegangen und dann war ich in Schottland im Auslandsstudium und da gab es eine Roleplay Association an der Uni und da bist du halt jeden Sonntag in die Uni gegangen und hast Rollenspiel gespielt. Das habe ich dann auch die ganze Zeit gemacht.
Ah ja, na dann ist das ja tatsächlich, doch von längerer Hand schon bei dir so üblich.
Ja, also es ist halt immer schwierig, wenn man dann im Studium ist, eine dauerhafte Runde zu finden, was ja so das heimliche Ziel des Rollenspielers ist. Aber mittlerweile treibe ich mich hin und wieder für Nexus auf Messen rum, also der Buchmesse in Leipzig zum Beispiel oder der Süddeutschen Spielemesse in Stuttgart, wo wir dann halt mit Publikum Rollenspiel spielen oder wenigstens erklären, was Rollenspiel ist.
Ja, das solltest du jetzt auch am Anfang mal tun. Was ist Rollenspiel?
Oh Gott.
Also die meisten Hörer werden das wissen, weil die eingeschaltet haben, weil es um Rollenspiele geht. Das heißt, sie sollten wissen, worum es geht, aber vielleicht kannst du das trotzdem nochmal.
Also wir reden ja heute von RPG, Role-Playing Games eigentlich, Pen-Paper-Rollenspiel. Und Rollenspiel findet man halt in ganz vielen Bereichen als Begriff. Das gibt's bei mir in der Pädagogik als Schulmethode. Das gibt's aber auch in der Erziehung. Und das ist alles nicht gemeint, sondern Rollenspiel in dem Sinne ist halt ein Spiel wie ein Gesellschaftsspiel, nur dass man halt nicht mit Figuren arbeitet, sondern dass man die Figuren erzählt. Das heißt, man schlüpft in eine spezifische Rolle, die auch sehr ausgestaltet ist, hat dann Spielregeln dazu. Und diese Spielregeln wendet man dann halt auf Situationen an, die man frei erfindet. Die zweite Variante, das zu erzählen, ist eigentlich immer zu sagen, ja, das ist Improvisationstheater am Tisch. Mhm. Wobei wir uns mittlerweile einig sind, dass Rollenspiel erklären, was es ist, immer sehr schwierig ist. Mhm. Und es ist immer einfacher, das den Leuten dann tatsächlich am lebenden Beispiel zu erklären und dann sagen die alle sofort, ach, das ist das.
Ah ja, ja. Ja, kannst du gleich ein Beispiel geben, damit es klarer wird?
Ja, das klassische Beispiel ist, da musst du jetzt mitmachen. Aha. Stell dir vor, Okay. Wir sind in einem Wald und du bist mit der klassischen Fantasy-Heldengruppe unterwegs. Mhm. Du darfst jetzt einen aussuchen. Ich habe im Angebot einen Zwerg, einen Dieb, einen Krieger, einen Elfen und einen Magier.
Ja. Naja, ich will natürlich den Magier auswählen, weil das irgendwie spannend klingt.
Genau. So, und dann bist du jetzt im Wald, ja. Ihr lauft zu diesem Waldweg lang, links und rechts das hohe Gebüsch. Oben drüber gehen die Bäume schon leicht zusammen, es ist leicht dunkel. Und der Spielleiter würde jetzt sowas sagen wie, du hörst ein Knacken neben dir im Gebüsch. Mhm. Jetzt hast du die Möglichkeit, darauf frei zu reagieren.
Aha. Na, ich schaue da hin, was da knackt.
Okay, du schaust da hin. Je nachdem, welches Rollenspielsystem man hat, wäre es jetzt möglich, dass ich dir jetzt mal so eine Würfel hier gebe und du den würfelst. Aha. Ja, Maha hat eine 2 gewürfelt auf einem 10-seitigen Würfel. Das heißt, wahrscheinlich siehst du erstmal nichts. Mhm. Das hängt von dem System ab, was dann passiert. Der Spielleiter entscheidet, du siehst nichts. Mhm. Der Krieger hat das jetzt aber auch gesehen, dass du stehen geblieben bist und kommt jetzt zu dir und sagt, was hast du denn gesehen?
Ja, naja, nichts. Nee.
Nichts. Warte, ich renne. Dann zieht er, ja, das ist jetzt etwas übertrieben und die Rollenspieler sterben jetzt schon alle im Chat. Dann zieht der Krieger vielleicht übereifrig sein Schwert und rennt in den Wald. Mhm. Nur um festzustellen, dass es ein Igel war.
Aha.
Oder aber natürlich, es war eine Hexe oder es war der böse Magier oder sonst etwas.
Aha.
Und das ist Rollenspiel.
Ah ja, ja, das klang irgendwie jetzt sehr einleuchtend.
Ja. Und es ist halt immer wahnsinnig schwer zu erklären, aber man ist halt in einer fantastischen Situation vom Prinzip her. Wo die herkommt, was die ist, ist auch frei. Und der Unterschied zu Brettspielen ist eigentlich, dass das Regelwerk nicht so sehr ein Regelwerk ist, das mir vorschreibt, welche Möglichkeiten ich habe, mhm. ja, sondern ein Regelwerk, das mir halt vom Prinzip her einfach nur sagt, wie Realität abgebildet wird.
Mhm.
Deswegen ist das eigentlich auch so ein Doppelname. Wir haben Roleplaying Game. Also du hast das Rollenspiel, das Spiel des Charakters, aber es ist halt auch ein Game mit Regeln.
Ja, verstehe.
Mhm. Ja, und da gibt es dann mittlerweile verschiedene Varianten von. Wir reden heute halt primär von Pen and Paper, denke ich mir. Die Variante, bei der man dann vom Tisch wieder aufsteht und sich wie seinen Charakter verkleidet, nennt sich LARP, Live Action Roleplay. Das sind dann, das ist so ein bisschen bekannt, das ist kommt hin und wieder mal auch in den Medien vor. Das sind die Verrückten, die mit Latex-Schwertern durch den Wald rennen. Ja, das ist, ich persönlich spiele das jetzt nicht, aber vom Prinzip her verkörpert man dort den Charakter mehr und dieser ganze Regelteil geht mehr in den Hintergrund. Mhm. Was mit Rollenspiel verwandt ist und wenn wir über die Geschichte reden, man dann auch sieht, dass das eigentlich alles zusammenhängt, sind die Tabletop-Spiele. Das sind Schlachtsimulationen eigentlich, wo ich dann mit sehr viel Würfeln und sehr vielen kleinen Zinsenfiguren Schlachten nachstelle.
Aha.
Also das gab es ja schon bei Friedrich dem Großen, der hat das noch mit seinen Zinnsoldaten echt ernst gemeint und hat das dann nachgespielt und mittlerweile habe ich halt keine Zinnsoldaten mehr aus der Zeit, sondern ich habe zum Beispiel Space Marines oder Orks oder sonst irgendwas und lasse da Ork-Horden gegeneinander antreten. Da ist aber der Rollenspielanteil sehr gering, weil ich vom Prinzip her eigentlich nur die Armee spiele.
Ja. Genau, also das kann man sozusagen als Urform des Rollenspiels ansehen. Das ist halt
das
Spiel mit Zinnsoldaten.
Ja, da kommt das her. Also mein Rollenspiel hast du eigentlich ja sozial immer. Also wenn du kleine Kinder siehst, die Vater, Mutter, Kind spielen, das ist ein Rollenspiel.
Ja.
Ein sehr einfaches.
Ja, die würfeln ja meistens nicht.
Ja, die würfeln nicht, genau. Das machen dann erst wir Erwachsenen wieder. Mhm. Weil natürlich das Rollenspiel der Kinder sehr nah an der Realität ist.
Mhm.
Die müssen nicht würfeln, weil sie müssen nicht entscheiden, ob der Zauberspruch richtig oder falsch geht. Und wenn Kinder spielen, dann versuchen sie das auch nicht so in Regeln zu übersetzen. Das ist tatsächlich eigentlich etwas, was dann eher den Appeal für Erwachsene hat.
Mhm.
Ja. Auch, weil man natürlich bei dem Kinderspiel immer die Erfahrung hat, dass es willkürlich ist, wenn ich keine Regeln habe.
Ja.
Und wenn du dann Regeln hast, dann kannst du vom Prinzip her diese Willkür ausschalten.
Mhm.
Ja, bei diesen Räuber- und Gendarmen-Spielen und so weiter gewinnt ja immer nur einer.
Ja.
Und
naja, aber das mit den Würfeln ist doch, glaube ich, schon ganz wichtig, weil man ja sonst, dann kann man ja keinen Zufall. Also ich meine, das Gute ist doch, dass der Zufall noch dazukommt.
Ja, wobei das ist jetzt, also die Rollenspielsysteme sind allesamt manipulierter Zufall.
Ja gut, ja. Aber das ist ja die Wirklichkeit.
Aber genau, es geht halt um die Darstellung von Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir jetzt auf unser Beispiel zurückgehen, ja, was ich im Kopf vom Prinzip jetzt als der Spielleiter gemacht habe, ist, ich habe mir vorgestellt, das ist ein Prozentwürfel.
Mhm.
Ja, mit einem 10-seitiger Würfel heißt halt 100% durch 10 in 10% Stufen.
Ja.
Wenn ich jetzt sagen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas in dem Wald gesehen hast, liegt bei 60-70% und du würfelst eine 20, dann
klar, liegst du drunter. Ja, klar, habe ich nichts gesehen. Ja.
Mhm.
Genau, naja. Ja, das ist ja doch vielleicht auch nicht schlecht. Also ich meine, es ging natürlich auch ohne Würfel, weil der Spielleiter ja einfach so entscheiden könnte.
Ja, aber dann hast du ja wieder das Problem, dass das Willkür ist.
Ja, gut.
Ja, okay. Also man muss es ein bisschen unabhängig von dem Spielleiter machen, ja, weil so das, was dann so eine Rollenspielrunde tatsächlich auch sozial anstrengend machen kann, ist, wenn der Verdacht entsteht, dass da mehr gemauschelt wird, als der Konsens gibt. Also das der soziale Teil ist da sehr wichtig. Und wenn die Spieler das Gefühl haben, dass sie übervorteilt werden, dann ist das nicht gut.
Ja, ja, klar. Mhm.
Und da gibt es auch verschiedene Strategien, wie man das dann, wie man vom Prinzip her dafür sorgt, dass die Spieler diesen Eindruck nicht bekommen.
Mhm. Ja. Ja, wo wir schon mal bei der Geschichte sind, können wir doch eigentlich noch ein bisschen dabei bleiben. Also du hast hier gesagt, Mutter, Vater, Kind spielen ist so eine Urform, die Zinnsoldaten. Ja, was haben wir dann noch? Da kommen wir, glaube ich, schon in die Neuzeit, ne?
Ja, also das moderne Rollenspiel hat vom Prinzip ja angefangen mit diesen Schlachtsimulationen.
Mhm.
Das gab es schon relativ lange. Und dann, also die Combat Simulations. Und dann gab es halt berühmt Gary Gygax, der jetzt letztens verstorben ist, leider, leider, und Dave Arneson, die das erste große Rollenspiel entwickelt haben, D&D Dungeons and Dragons.
Ah ja, ja,
das ja, ist sehr bekannt, ja. Die haben sich dann später mal überworfen, deswegen gibt es da zwei unterschiedliche Varianten. AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, ist dann vom Arneson und das D&D ist dann weiter von Gary Gygax und beide sind so die großen Helden. Das Spannende an der Geschichte ist, dass eigentlich in Deutschland zur selben Zeit auch Rollenspiele entwickelt wurden und soweit ich weiß, unabhängig.
Mhm.
Das heißt also, Gary Gygax, Dave Arneson saßen da, haben sich diese Schlachtsimulationen angesehen und haben sich vom Prinzip her gesagt, okay, und was ist jetzt, wenn ich der Zauberer bin, der da auf dem Schlachtfeld steht? Mhm. Und haben halt den Fokus eher auf eine kleine Gruppe von Charakteren gelenkt, die halt einzeln von einem Spieler gespielt werden. Und Dungeons and Dragons ist tatsächlich auch noch ein Rollenspiel, wo man mit Miniaturen spielt. Das ist im Regelwerk angelegt. Man kann dann also direkt mit so einer Karte von einem Dungeon, wie das am Anfang war, also so einem Verlies, und dann werden die Figuren bewegt und es werden halt auch die Regeln tatsächlich an diesen Karten teilweise abgearbeitet. Das heißt, da geht es dann um Feldentfernung und solche Sachen.
Mhm.
Ja, das ist noch sehr nah an diesen Schlachtsimulationen dran gewesen, hat sich heutzutage natürlich schon entfernt. Und um das alles etwas spannender zu machen und weil das damals auch die Zeit war, wo diese ganzen eigenartigen Würfel entstanden sind, die hier drüben liegen, hat man gleich mal alle möglichen Würfelsorten mit eingebaut. Darunter den Standardwürfel für D&D, das ist ein W20, ein 20-seitiger Würfel.
Aha.
Ja.
Ah ja, eindrucksvoll.
Das hier ist dann die Walzen-Variante davon, die ist leider nicht zu benutzen, weil wenn du den würfelst, dann fällt er uns vom Tisch.
Ah ja.
In Deutschland gab es zuerst Midgard, auch ein Fantasy-Spiel, das immer noch existiert, immer noch so ein bisschen berühmt-berüchtigt dafür ist, dass es halt kiloweise Regeln hat und dann eigentlich das erste große deutsche Rollenspiel war 1984 DSA, das Schwarze Auge.
Mhm.
Und da kam es dann auch so zu den ersten Kontroversen. Dungeons and Dragons wie DSA haben erstmal so ein bisschen die gesellschaftlichen Gemüter leicht erregt. Also was es da gab, es gab halt Satanismusvorwürfe gegen die D&D-Rollenspieler.
Mhm.
Bei DSA wurden die Spielmaterialien teilweise zensiert, weil da nackte Frauen drauf waren.
Mhm.
Aber das hat sich mittlerweile gelegt und das wird auch hin und wieder mal thematisiert. Also es kommt tatsächlich selten mal vor, dass du heutzutage noch jemanden hast, der sagt, oh, du spielst Rollenspiel, bist du ein Satanist.
Mhm.
Ja, das geht aber, naja, vielen Gruppen so. DSA war halt das große deutsche Spiel. Die haben interessanterweise auch mit einem 20-seitigen Würfel angefangen. Auch sehr komplexen Regeln. Und so ging das dann weiter. Es wurden dann immer mehr Genres hinzugefügt. Es kamen immer mehr Systeme dazu. Wenn du jetzt zum Beispiel das Cyberpunk-Rollenspiel, was ich hier auf dem Tisch liegen habe, dir anschaust, das ist auch noch relativ alt. Also das geht auf eine Wurzel in den 80er, 90er Jahren zurück. Und da sind wahnsinnig viele Regeln drin. Da wird halt sehr genau ein Regelsystem abgebildet. Das änderte sich eigentlich dann so Richtung den 90ern mit White Wolf und der berühmten World of Darkness, was ein Satz von Rollenspielen waren. Das bekannteste dort ist Vampire the Masquerade, wo man halt Vampire spielt und das hatte einen besonderen Appeal für die ganzen Gothics. Die haben dann allesamt natürlich ihre Vampire spielen wollen.
Aha.
Und Was dann natürlich noch sehr interessant ist, ist, die Vampire bei Vampire the Masquerade sind alle wahnsinnig mächtig. Man hat halt sehr große Superfähigkeiten und so weiter und so fort. Kann Menschen beeinflussen. Also so ein bisschen auch der heimliche Traum, der da dahinter steckt dann schon, dass ich halt eine übermenschliche Figur spielen will. Während bei zum Beispiel einem Fantasy-System eher so ein Abenteuergedanke dahinter steckt. Mhm. Ja, bei Vampire stand da zum Beispiel auch im Vordergrund, dass man Politik macht. Mhm. Ja, dass die, also jeder seine Intrige gesponnen hat und solche Sachen. Ich muss persönlich sagen, ich habe immer das Gegensystem gespielt mit den Werwölfen, die die Erde dadurch beschützt haben, dass sie möglichst viele Leute umgebracht haben. Das lag mir irgendwie mehr. Aber in The World of Darkness gab es dann halt wirklich schon sehr viele Spiele parallel. Das Spannende da ist eigentlich, dass das System direkt als Storyteller-System bezeichnet wurde und auch in den Materialien überall immer drin stand. Es geht hier darum, schon eine Geschichte zu erzählen. Und da merkst du dann den Unterschied zu den alten Sachen. Mhm. Dort geht es noch eher darum, okay, ja, ich erlebe ein Abenteuer und ich simuliere vom Prinzip her die Umstände des Abenteuers. Jetzt geht es schon darum, eine Geschichte zu erzählen. Ja, wenn man genau hinguckt. Ich habe selber White Wolf Sachen gespielt. Im Endeffekt ist es so, dass du mehr würfelst als bei DSA oder Dungeons & Dragons, weil das System an sich tatsächlich würfelintensiver ist. Aber der Weg ist eigentlich so hin zum Roleplaying, weg vom Roleplaying, wo du halt die Würfel würfelst.
Ach so, ja.
Ja. Mhm. White Wolf war halt so in den 90er Jahren jetzt auch bis 2000 rein so das Ding. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt, weil die ihre World of Darkness, die alte, gekillt haben, eine neue aufgesetzt haben und das vom Prinzip her dann tatsächlich schon so ein Fan, so eine Fansache gewesen ist, dass die Fans vom Prinzip her das neue System nicht angenommen haben. Und dann so, das ist dieses berühmte, jetzt ist es neu, jetzt ist es nicht mehr toll, gemacht haben. Ja, das entwickelt sich dann immer noch weiter. Also heutzutage gibt es halt immer neue Rollenspielsysteme, die rauskommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Opus Anima. Das ist relativ neu. Mhm. Auch ein deutsches System, ja, von deutschen Autoren. Das ist, man merkt das dann immer, wenn es nicht übersetzt ist, dann ist der Text besser. Hier gibt es zum Beispiel jetzt Steampunk. Fantasy wird immer noch hergestellt. Was jetzt in letzter Zeit mehr natürlich gekommen ist, weil Zombies auch in Mode sind. Ja, wir wissen ja, am 21.12. ist Zombokalypse.
Ah ja.
Kommen dann natürlich die Zombie- und Horrorspiele und es gibt eigentlich alle Genres. Mhm. Ich habe jetzt hier auch mal das Serenity-Rollenspiel mit hingelegt, so als Beispiel dafür, dass es eigentlich auch zu allen großen Science-Fiction-Fantasy-Serien, es gibt es immer ein Rollenspiel. Berühmt ist da zum Beispiel Star Wars. Es gibt halt Star Wars D6, Star Wars D20. Ja, das hängt also an den Würfeln. Ein sechsseitiger Würfel ist im Englischen ein D6.
Ach so.
Und D20 ist immer der Hinweis, dass das eigentlich das D&D-System ist. Das wurde irgendwann mal freigestellt, sodass man alle Backgrounds damit spielen kann, alle Szenerien. Und dann heißt das immer D20. Mhm. Und da gibt es also auch, es gibt sogar Universalsysteme. Also D20 ist so ein Universalsystem, da gibt es noch GURPS. Ja. Und
was? Das dritte?
GURPS.
GURPS? Was ist das?
GU, also das ist ein Akronym für General Universal Roleplaying System. Mhm. Müsste ich aber nochmal nachgucken, wie das genau heißt.
Ja, das kannst du ja machen. Ja. Wieso ist eigentlich ein 20er-Würfel besser als ein 6er-Würfel? Ich meine, es gibt doch irgendeinen Grund, warum man 6er-Würfel hat. Das hat ja damit auch zu tun, dass das mit den 6 Seiten am besten funktioniert und so.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, erstens so dieser Eigenartigkeits-Appeal. GURPS ist übrigens Generic Universal Role-Playing System.
Aha.
Das ist von Steve Jackson erfunden worden, der ist ja eigentlich auch relativ bekannt. Mhm. Später jetzt eigentlich nur noch bekannt mit den Munchkin-Sachen. Also generell muss ich sagen, ich habe warum sie 20er verwendet haben, kenne ich nur die Legende, das war halt damals gerade neu. Mhm. Und man wollte halt möglichst diese neuen Würfel benutzen. Mhm. Deswegen ist es, also bei D&D merkt man das sehr schön. Alles, was im Spiel vom Prinzip her normal passiert, würfelst du mit diesem 20-seitigen Würfel. Aber der Schaden von Waffen wird halt mit allen möglichen Arten von Würfeln gewürfelt und es hält sich die mehr. Also ich kann es halt jetzt nicht beweisen, aber ich habe das dann so gehört, dass vom Prinzip her die Würfelhersteller mal zu Gary Gygax und Dave Anderson gekommen sind und gesagt haben, Mensch, wir haben jetzt auch hier diese tollen vierseitigen Würfel, habe ich auch einen für dich.
Ah.
Also ein Tetraeder, ja, diese zehnseitigen Würfel, zwölfseitige, achtseitige Würfel.
Wie würfelte man denn mit dem vierseitigen? Das sind ja mehrere Zahlen auf einer Seite.
Na, den schmeiß ihn mal und dann nimmst du die Zahl, die unten steht.
Ah, klar. Ja, sicher. Ja, sicher.
Also ja, eigentlich würfelt man damit gar nicht, sondern man wirft ihn nur hin und hofft. Mhm. Weil das ist, ja, Tetraeder ist eigentlich.
Ja.
Das ist jetzt hier so der zwölfseitige. Ja. Und also das Märchen hält sich vom Prinzip her erstmal, dass denen halt gesagt wurde, hey, wir haben diese ganzen neuen Würfeln, baut die doch mal mit ein. Und dann haben die das halt als Waffenschaden eingebaut. Das macht ein bisschen Sinn. Also hier bei Cyberpunk zum Beispiel ist es so, dass je nachdem, was für eine Waffe ich benutze, die entweder sechsseitige oder zehnseitige Würfel als Schadenswurf hat. Mhm. Ja, je nachdem tut das halt mehr oder weniger dem Charakter weh.
Ja.
Ansonsten ist es, glaube ich, heutzutage so, dass der sechsseitige und der zehnseitige Würfel die beliebtesten sind. Also von den Systemen, die jetzt hier liegen, benutzen eigentlich bis auf das Serenity Game, das verschiedene Würfel benutzt, alle zehnseitige Würfel. Also man hat sich dann darauf geeinigt, weil das eigentlich das Schlauste ist. Du kannst halt schön Prozentzahlen ausdrücken. Wenn ich dir zwei zehnseitige Würfel in unterschiedlichen Farben gebe, hast du direkt von 0 bis 99 Prozent Angaben.
Ja.
Ja, wenn man sie addiert, hat man halt eher so eine Gauss-Verteilung und das ist eigentlich die beste Variante, wie man damit spielt. Es gibt aber auch sehr wilde Würfelsysteme. Ja. Also das Wildeste, was ich kenne, was ich jetzt auch im Schrank habe, ist ein System, wo man mit sechsseitigen Würfeln spielt und der eine vom anderen subtrahiert wird.
Mhm.
Ja. Das Spannende ist, jedes Mal, wenn du eine 6 würfelst, würfelst du den Würfel nochmal.
Ah, ja.
Das heißt also, du kannst in jeder Situation wahnsinnig toll sein oder wahnsinnig schlecht sein.
Mhm.
Und es gibt immer auch einen Regelteil, der dann sagt, okay, wenn du besonders schlecht bist, dann passieren auch katastrophale Sachen. Also ja, gerade zum Beispiel dein Zauberer, wenn der seinen Zauberspruch wirklich versaut, ja, die Engländer sagen der Botch, ein bestimmtes Würfelergebnis erzielst, dann versagt nicht nur der Zauber, sondern dir fliegt vom Prinzip her das komplette was weiß ich, dir fliegen deine Hände um die Ohren oder du wirst zu einem Ghoul oder ähnliches.
Ah ja, ja, gut.
Jo. Ja. Und also das mit den Würfeln, mittlerweile hat man sich halt auf diese Zehnerwürfel eingesehen, es wird auch hin und wieder mal über dieses W20-System, gerade über dieses alte, ziehen die Leute dann hin. Das ist natürlich auch ein bisschen Religion. Also unter Rollenspielern herrscht, was gerade diese großen Systeme angeht, ein ähnlicher Umgang wie unter den Computerleuten, was Betriebssysteme angeht. Also mein persönliches System I love to hate ist DSA, wobei ich da immer gleich dazu sagen kann, ich habe das nie gespielt, weil ja, du kannst das ja nicht spielen, weil dann bist du ja am Ende vielleicht die Erkenntnis los, dass das furchtbar ist.
Also das, ja, genau.
Das geht natürlich nicht. Und so gibt es dann halt Leute, die zum Beispiel auch die zum Beispiel auch, was weiß ich, D&D nicht mögen oder die dann auch das Storyteller-System nicht mögen.
Ja.
Allerdings ist man mittlerweile von den Würfeln auch teilweise weg. Und ich habe hier so einen Stapel Karten.
Mhm.
Und diese Karten werden mittlerweile auch benutzt. Das sind also ähnlich Tarotkarten.
Mhm.
Und da sind wir jetzt halt auf dem Weg zum Roleplaying vom Prinzip her. Das System heißt Arcana und gehörte erstmal zu einem Rollenspiel, das sich Engel nennt. Man spielt halt eigentlich einen Supermenschen, der aber ein Engel ist. Das heißt, du hast Engelsflügel und so eine postapokalyptische, sehr katholische Welt.
Mhm.
Und sämtliche Entscheidungen in dem Spiel werden mit diesen Karten getroffen. Das heißt, wenn es jetzt eine Szene, eine Situation gibt, die irgendwie kritisch ist, die eine Auslegung braucht, dann würde ich dir die Karten geben. Und auf jeder Karte stehen eigentlich immer zwei Begriffe, ein positiver und ein negativer.
Mhm.
Du ziehst blind, drehst die Karte um und der Begriff, der auf dich zeigt, den musst du dann in die Situation hineininterpretieren. Und es geht halt tatsächlich um die Interpretation des Moments.
Mhm.
Ja, man kann damit größere Szenen beschreiben, kleinere Szenen, man ist da sehr frei. Es gibt auch eine Karte, die grundsätzlich dann sagt, okay, das ist jetzt das katastrophale Ende. Ja, das ist der Herr der Fliegen in dem Fall. Das ist also im Spiel selber die Repräsentanz des Teufels. Mhm. Ja, und wenn du den Teufel siehst, dann hast du halt einen Zong und kannst normalerweise dir einen neuen Charakter bauen.
Aha.
Und da sind wir dann eigentlich auch dabei, was wir eigentlich noch vergessen haben. Ich brauche natürlich einen Charakter.
Ja.
Ja. Und Charaktere erstellt man halt auf zwei Ebenen. Einmal erstellt man halt einen Charakter, der als Geschichte, das heißt, ich denke mir aus, wer bin ich und so weiter und so fort. Also wenn wir jetzt bei deinem Zauberer bleiben, würdest du dir überlegen, okay, wie heißt der, wie groß ist der, hat der einen langen Bart, hat der einen kurzen Bart, trägt der tatsächlich klassische Zauberersachen, sieht der vielleicht total anders aus, was für ein Zauberer ist er, was für ein Mensch ist er. Und man hat dann in den verschiedenen Regelwerken, heutzutage natürlich im Internet per PDF, solche Bögen drin,
ja,
die auch auf das Regelsystem ausgerichtet sind und füllt dann dort nach einer Anleitung auch noch Werte ein, die diese Eigenschaften repräsentieren. Das heißt, jeder Charakter hat normalerweise Werte für Eigenschaften. Bei so einem Spiel wie Engel, wo es sehr ums Erzählen geht, stehen dort eigentlich nur Beschreibungen drin, das heißt keine Zahlenwerte. Bei einem Spiel, das sehr stark auf Würfeln abstellt, stehen da sehr viele Zahlenwerte drin. Das heißt also, wenn du dann einen sehr geschickten Charakter hast, steht dort ein hoher Zahlenwert, ja, oder ein niedriger, das kommt dann wieder aufs System drauf an, aber ich kann vom Prinzip her mit Zahlen dann eine Repräsentation erstellen. Und das Spannende an der Geschichte ist eigentlich, dass immer darauf geachtet werden muss, dass der Charakter Entwicklungspotenzial hat. Denn das gehört ja zur Geschichte dazu. Das heißt also, ich möchte vom Prinzip her die Geschichte des Charakters, seinen Werdegang erzählen. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn ich den Supermenschen erschaffe.
Ja.
Ja. Außer ich spiele ein Superhelden-Rollenspiel.
Ja, klar.
Weil dann bin ich der Superheld.
Ja gut, der kann ja auch irgendwelche Macken noch haben. Also dass ein Superheld auch ein tiefgehender Charakter sein kann, das haben ja viele Superhelden auch bewiesen schon.
Ja, und da ist dann wieder der Reiz. Ja? Ja, also ich kann zum Beispiel halt durchaus ein Superheld sein, der seine Frau verloren hat oder ähnliches.
Ja.
Und da sieht man dann halt auch die zwei Ausrichtungen. Es gibt vom Prinzip ja Rollenspieler, die möchten eher in die Richtung gehen, dass sie halt ein Abenteuer darstellen, ein Abenteuer erleben. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Rollenspieler, die möchten eher den Charakter erforschen.
Mhm.
Ja, und da muss man dann halt sehen, mit wem man zusammenspielt. Im Endeffekt soll das immer eine gute Mischung sein.
Ja, das ist doch gut. Diese ganzen Bücher, ich meine, du hast da jetzt hier auch was auf dem Tisch liegen, die sind ja zum Teil auch sehr umfangreich. Was sind da alles drin? Also zum Beispiel dieses Grundbuch, der Name ist schon etwas seltsam.
Also ich gebe dir das mal, du darfst da drin blättern. Das sind alles sogenannte GRWs, Grundregelwerke.
Aha.
Und in diesen Grundregelwerken sind grundsätzlich erstmal der Hintergrund drin, die Welt, in der das spielt. Ich habe jetzt hier drüben noch zum Beispiel Serenity liegen, da muss ich dir jetzt nicht so viel erzählen, wenn du die Serie gesehen hast. Serenity
kenne ich.
Ja.
Und
da gibt es sogar hier vorne direkt.
Also müssen wir natürlich verlinken, weil vielleicht nicht jeder weiß, was Serenity ist.
Ist eine Serie, vorne sogar ist eine
Fiction-Serie. Ja.
Gibt es hier vorne sogar die Charaktersheets für die einzelnen Figuren aus der Serie selber. Das heißt, man kann die sofort spielen.
Mhm.
Du hast jetzt Opus Anima, das sagt dir jetzt erstmal nichts. Ja.
Ja.
Und das heißt, die Autoren von Opus Anima müssen dir jetzt erstmal erzählen, in was für einer Welt lebst du, welche Bedingungen herrschen, ja, was für Spezies gibt es, zum Beispiel Außerirdische, wie in dem Fall.
Ah, ja.
Also um das für die Hörer zu erklären, Opus Anima ist ein Rollenspiel, das vom Prinzip her Steampunk ist. Also man spielt in einer Welt, die sehr an den Viktorianismus angelegt ist, das England des 19. Jahrhunderts. Allerdings besteht die Welt nicht aus einem Planeten, sondern aus Scherben, und die in einem Äther schweben. Und man erfährt in der Backstory, dass die Scherben zu einem Planeten gehören, der explodiert ist, und deswegen sind verschiedene außerirdische Spezies auf dem Planeten, die man auch spielen kann und die unterschiedliche Eigenschaften haben.
Mhm. Man sieht auch gleich, dass es sich um ein europäisches Rollenspiel handelt, weil hier sogar die Geschlechtsorgane der Außerirdischen thematisiert sind. Hier ist also eine Vergrößerung, wie der Penis dieses Außerirdischen aussieht. Und ich glaube, das hätte es in US-amerikanischen Rollenspielen nicht gegeben. Ah, das Paarungsverhalten. Da ist ja auf jeder Seite irgend sowas.
Ja, du bist gerade in der Beschreibung einer Spezies und da ist man dann auch sehr genau. Also man möchte ja seinen Charakter auch irgendwie dann realitätsnah spielen und du weißt als Autor nicht, auf welche Ideen die Spieler kommen.
Ja, genau.
Das heißt, man bietet alles an. Mhm. Unter anderem wird er zum Beispiel erwähnt, dass alle Spezies zwar miteinander romantisch anbandeln können, das biologisch aber definitiv nicht funktioniert, um gleich auszuschließen, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, Hybriden zu erzeugen, weil dafür gibt es nämlich keine Regeln.
Genau. Ah ja, Organa Genitalia schon wieder. Also bei jeder Spezies wird hier sehr großer Wert auf Fortpflanzung gelegt.
Ja, es gibt auch ein umfangreiches Kapitel zum Beispiel zur Etikette oder wie hier zur Zeitzählung.
Aha.
Ja, weil dieser Planet oder diese Scherbenkonstruktion, auf der das Spiel spielt, hat halt 28 Stunden am Tag. Die verschiedenen Regionen werden vorgestellt, Sportarten, Etikette, alles Mögliche und dann folgt normalerweise nach diesem umfangreichen Teil, wo die Welt vorgestellt wird, wo auch eine Geschichte der Welt erstmal erzählt wird, dann noch ein Teil mit den Regeln.
Mhm.
Ja, bei Opus Anima ist das jetzt noch sehr erträglich eigentlich, weil es dort, dadurch, dass es ein relativ modernes Rollenspiel ist, schon darauf geachtet wird, dass man halt versucht, ein schlankes Regelsystem zu haben, das den Spielern möglichst wenig im Weg steht und man möglichst wenig nachschlagen muss.
Naja, aber es ist halt schon sehr, also dafür, dass es schlank ist, ist es halt sehr ausführlich, was hier alles steht.
Ja, wobei, wenn du jetzt siehst, ich habe auch ein Fantasy-Spiel, ein deutsches Fantasy-Spiel, da habe ich jetzt nur die eine Hälfte des Buches liegen. Das hat ein 400 Seiten Regelwerk und das Kompendium, was es dazu gibt, was also so die Basis eigentlich bietet, mit der man da spielen kann, das hat nochmal 600 Seiten DIN A4.
Mhm. Und das hatte ich hier 400 Seiten fast.
Ja, also so 400 Seiten ist eigentlich normal. Und die Preise, die für diese Bücher aufgerufen werden, sind dann auch um die 50 Euro. Also man bezahlt meistens tatsächlich wie für ein Brettspiel.
Mhm.
Der einzige Vorteil, den du hast, ist natürlich, wenn du das Geld für so ein Buch hinlegst, du kannst in dieser Welt so lange spielen, wie du möchtest. Du kannst die Regeln ändern. Ja, weil daheim an deinem Schreibtisch hält dich ja keiner auf.
Ja.
Und in deiner Gruppe, solange du das ausgehandelt hast. Und du kannst halt vom Prinzip her auch Orte und alles Mögliche erfinden, wie du möchtest. Das ist auch ein großer Teil des Rollenspiels, dass viele Leute halt ihre eigenen Städte erfinden, ihre Themen da setzen, Charaktere erfinden, ja, sogenannte NPCs, Nichtspielercharaktere. Und dann halt ihre eigene Welt dort irgendwie festsetzen und dann auch teilweise die Regeln, wie sie in dem Buch stehen, ignorieren.
Ja, naja, also ich meine, ich hätte ja schon genug mit dem Buch zu tun, bis ich das alles gelesen habe.
Als Spieler musst du das nicht lesen.
Ach so.
Also als Spieler, es gibt so auch so einen Bereich, du bist ja schon in dem Bereich, den ich dich, wenn wir jetzt spielen würden, nicht mehr lesen lassen würde als Spielleiter.
Aha, aha.
Und zwar gibt es bei Opus Anima, nämlich, ja, jetzt spoilere ich euch alle, aber das ist nicht so schlimm. Bei Opus Anima nämlich noch eine dunkle Backstory. Sprich, du spielst normalerweise, wenn du das Spiel länger spielst, einen Seelenlosen.
Mhm.
Es gibt eine Kraft im Universum, die dir deine Seele rauben kann.
Mhm.
Und dann gibt es dunkle Götter, die dir diese Seele wiedergeben. Oder besser gesagt, die dir Energie geben, die diese Seele ersetzt. Und du bist vom Prinzip her dann ein Sklave dieser dunklen Götter und deren dunkle Energie hindert dich dann. Das heißt also, du hast irgendwelche Makel auf irgendeine Art. Deine Organe sind nicht mehr in deinem Körper und du hast die in 5 Kanopen irgendwo daheim rumstehen und musst darauf aufpassen, dass sie nicht wegkommen und lauter solche Sachen.
Mhm.
Und du musst dann halt auch diesen Göttern gehorchen und bist auch auf der Suche nach deiner Seele. Ja.
Aber der Spielleiter muss das trotzdem alles lesen. Der muss sich ja auskennen.
Der Spielleiter sollte das mal gelesen haben oder zumindest quer gelesen haben.
Mhm.
Also wichtig ist, dass du einen Überblick als Spielleiter einen Überblick darüber hast, was in der Welt möglich ist.
Mhm.
Und dass du die Regeln kennst. Mhm. Und dann im Notfall weißt, wo du nachschlagen musst, wenn dir mal was nicht einfällt.
Ja, ja.
Aber mittlerweile sind diese Bücher auch so gestaltet, dass man das eigentlich relativ einfach kann. Und die Regeln sind auf ein Niveau eingedampft, dass ich mir nicht tausend Sachen merken muss. Wenn man jetzt mal so als Kontrast nimmt, ich habe hier ein Fantasy-Rollenspiel, da hast du seitenweise Zaubersprüche, ja, bei denen halt im Endeffekt ich als Spielleiter theoretisch wissen müsste, was tun die. Und die Spieler suchen sich das dann raus und ich muss einen Überblick darüber haben, welche Zaubersprüche dürfen die verwenden und ähnliches. Das geht dir halt bei so einem Spiel nicht. So, da wird sehr viel über Erzählen gemacht und dann hast du weniger Probleme. Ja, wie gesagt.
Ja, ja. Naja, also ich finde das schon ziemlich eindrucksvoll. Also hat man denn dann als Spieler da mehr Spaß als die anderen, wenn man das anders noch liest?
Das bedient unterschiedliche Typen. Also ich bin gerne Spielleiter aus zwei Gründen. Das erste ist, ich bin nerdig genug, den ganzen Kram zu lesen. Das zweite ist, ich bin halt eher so der Mensch, der gerne so das Thema angibt. Ja, und gerne die Leute irgendwo durchführt.
Ja.
Und dann bist du als Spielleiter eher richtig. Ja, wenn du halt da die Entscheidungen treffen kannst, die Welt simulieren möchtest und tatsächlich eher so dafür sorgen möchtest, dass die anderen ein gutes Erlebnis haben, dann bist du als Spielleiter richtig. Als Spieler bist du grundsätzlich prädestiniert, wenn du das nicht machen möchtest, also du möchtest nicht so viel lesen, aber du möchtest Spaß haben, du möchtest das Abenteuer erleben oder ähnliches. Ich habe hier in meiner Auflistung zu dem Thema übrigens mal die Spielertypen aufgelistet. Die findet man in einem Buch von Robin D. Laws. Robin D. Laws ist ein Rollenspielleiter und Autor, also primär Autor, glaube ich, der mal tatsächlich ein Buch über Rollenspieltheorie geschrieben hat. Ja? Das Buch heißt Robin's Laws of Good Game Mastering. Also ich habe jetzt mal eine Seite gefunden. Moment. Und er hat halt aufbauend auf die verschiedenen Rollenspieltheorien, die es vorher gab, mal die Spielertypen ein bisschen festgelegt. Also das ist Empirik im Endeffekt. Man hat sich halt bei Rollenspielen mal so angeguckt, was für Leute habe ich da sitzen, was für Typen habe ich da. Und die Spielertypen sind halt nacheinander der Power Gamer, der Power Gamer ist jemand, der möchte eigentlich gegen den Spielleiter mit dem Regelbuch gewinnen. Sprich, dem geht es nicht darum, das Spiel zu spielen, sondern geht es darum, möglichst gut zu sein.
Aha.
Ja, das heißt also, der würde sich dieses Buch auch minutiös durchlesen und danach mir einen Charakter hinlegen, gegen den ich auf der Basis des Buches nichts sagen kann, der aber sämtliche Mechaniken so ausnutzt, dass er mir vom Prinzip her das Spiel kaputt macht.
Ah ja, ja. Ja, ich kenne ja im Chaos Computer Club, kenne ich ja so Leute, die sind so total die Satzungsnerds. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die das Buch auswendig lernen würden und dann jeden Spielleiter zur Verzweiflung brächten, weil sie alles besser wissen.
Richtig. Das ist vom Prinzip her so der Power Gamer. Also dem geht's halt darum, vom Prinzip her das Optimum aus dem Charakter rauszuholen. Die negative Variante ist der Rules Lawyer. Das ist dann halt der, gerade die größeren Rollenspielsysteme, was ich dir jetzt hier drüben nämlich nicht hingelegt habe, sind meine 20 Werwolf-Bücher, haben kiloweise an Add-ons, ja, und der kommt dir dann halt an mit, ja, aber in meinem Zusatzwerk steht auf Seite 35 unten links, dass ich das darf. Na, was dann grundsätzlich zu, ja, du kennst das wahrscheinlich dann von der Satzung, nur zum Double Face Palm und ja, Gnarf
genau,
reicht.
Genau.
Ja, das ist ganz normal. Der Buttkicker, ja, also das sind jetzt alles englische Begriffe, ist jemand, der spielt das halt für einen Krawall. Ja, der möchte, du kommst abends von der Arbeit in deine Rollenspielgruppe rein und du denkst dir, heute Orks schnetzeln, weil mir ging's schlecht.
Ja.
Ja, jeder von uns kann mal ein Buttkicker sein, das ist auch vollkommen okay. Es gibt aber allerdings Leute, die lüsten da tatsächlich dauerhaft nach Blut.
Mhm.
Ist valide.
Naja, aber wenn sie das im Spiel machen, ist es vielleicht im realen Leben weniger, oder?
Ja, naja, es gab ja öfter Vorwürfe gegen Rollenspieler, dass wir gewaltsame Spiele machen. Ja, wenn jetzt dieses Cyberpunk, ja, Cyberpunk ist halt schon echt blutig.
Mhm.
Ja, aber dein Kampfmittel ist dieser 10-seitige Würfel.
Mhm.
Und die Antwort von der Rollenspielseite ist immer, was soll ich dir damit tun?
Ja, ja.
Wenn ein Rollenspieler gegenüber dir gewalttätig ist, dann würfelt er den Würfel und sagt, Mensch, ja, ich habe eine 8 gewürfelt, du nimmst 8 Punkte Schaden.
Mhm.
Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der tatsächlich mit den Mitteln des Rollenspiels irgendjemanden Schaden zufügen konnte.
Mhm.
Außer es gibt sehr große von diesen Würfeln, die kann man werfen, aber ansonsten...
Mhm.
Also es ist eher eine intellektueller Aggressionsverlust. Das ist ja ähnlich. Es gibt verschiedene Argumente bei den Computerspielen, dass es eigentlich Aggressionsabbau sein könnte. Da begebe ich mich aber nicht rein. Da streiten sich ja die Psychologen immer noch, ob das stimmt oder nicht.
Ja, ja.
Der Buttkicker ist auf jeden Fall der, der eigentlich mal jemanden in den Hintern treten muss. Der nächste ist der Tactician. Das bin zum Beispiel eher ich.
Mhm.
Das ist jemand, der möchte vom Prinzip her eine sehr gute Strategie aufbauen und diese Strategie dann durchführen und am Ende sehen, dass die funktioniert.
Mhm.
Die Weisheit des Spielleiters sagt dann, das wird nie klappen, aber die Herausforderung hält den am Arbeiten. Das heißt also, es gibt zum Beispiel gerade bei den Cyberpunk-Rollenspielen immer dieses System des Runs. Ja?
Mhm.
Das heißt, du bist eine Gruppe von irgendwelchen Söldnern und jemand gibt dir einen Auftrag und das ist der Run.
Mhm.
Ja, das heißt, es wird gesagt, okay, ihr müsst dort und dort einbrechen und Gegenstand XY holen. Und dann gehen die halt dorthin, stellen fest, da sind 20 Kameras, 5 Leute, Maschinenkanonen, lalala, und der Tactician ist dann der, der sich 2 Stunden lang hinsetzt, ja, und den perfekten Plan ausarbeitet, nur damit ihm dann der Buttkicker und der Powergamer den kaputt machen, weil sie auf den erstbesten Typen schießen.
Ah.
Ja, aber er findet seine Erfüllung in diesem Plan und wenn es mal klappt, dann ist das das Höchste für ihn.
Ja, und dann schreibt der Chat hier gleich einen weiteren auf, den Specialist.
Ja, das den habe ich dir schon reinkopiert.
Ach so, den hast du mir reinkopiert.
Ja.
Oh, Entschuldigung.
Das hatte ich der Specialist ist vom Prinzip her...
Das bist du.
Ah. Jemand, der... eine Spezialität hat. Der sitzt dir den ganzen Abend am Tisch und redet wenig.
Mhm.
Aber wenn es ums Einbrechen geht, ist er sofort da mit seinem spezialisierten Charakter und dann bricht er dir ein.
Mhm.
Und das ist für ihn die Motivation. Er kann nur eine Sache, aber toll.
Mhm.
Ja? Er kann gut einbrechen. Er ist ein toller Zauberer. Ja? Und dann meistens auch noch der nutzlose Zauberer, der im Kampf keine Feuerbälle werfen kann, sondern ja, ich verzauber dir jetzt dein Schwert.
Mhm.
Ja, da vorne kommen die Gegner, ich kann dir nur dein Schwert verzaubern.
Ja.
Aber das kann er total toll und er hängt sich dann auch da genau dran. Der nächste ist der Method Actor, der genau das ist, was man aus dem Kinogenre dort kennt. Also jemand, der vom Prinzip her tatsächlich in diesen Charakter reinsteigt. Ja.
Mhm.
Und das Spannende ist, Powergamer und Buttkicker, ja, und also die ersten 4 vom Prinzip her, wenn denen der Charakter stirbt, ja, also durch die Geschichte umkommt, weil er hat keine Lebenspunkte mehr, irgendwie sowas, dann ist das für die erstmal eine Katastrophe, weil du ja eine emotionale Bindung hast. Der Method Actor ist jemand, der sagt, okay, wenn mein Charakter in dem Fall entscheiden würde, dass er drauf geht, dann geht er da drauf.
Mhm.
Ja, also nein, ich bin der Kapitän dieses Schiffes, ich gehe da jetzt mit unter, auch wenn alle Leute drumherum sind und sagen, hallo, da ist das Rettungsboot. Nein, ich gehe damit jetzt unter, weil mein Charakter würde das so tun.
Mhm.
Die können einem auch manchmal Nerven kosten.
Ja.
Ähnlich ist der Storyteller, das ist jemand, der möchte eine gute Geschichte erzählt bekommen und nimmt dafür auch den Tod des Charakters teilweise in Kauf, weil dem geht's um die Story. Das sind meistens die Arten von Spieler, die du tatsächlich haben willst, weil sie möchten, also wenigstens einen davon, weil sie möchten die Geschichte voranbringen, während man ja so ein bisschen vom sozialen Umfeld sieht, den Rest muss man hin und wieder die Geschichte entlang treiben. Und da gibt es auch sehr viele, gerade es gibt sehr viele Webcomics, die das thematisieren. Mhm. Berühmt ist da DM of the Rings, was ein Webcomic ist, der basiert auf Lord of the Rings. Das heißt, sie nehmen Lord of the Rings Screen Captures und spielen das als Rollenspiel nach. Und der Spielleiter prügelt halt seine Gruppe mehr oder weniger diese Plotlinie entlang, weil die alles Mögliche machen. Ja, also der Fachbegriff ist da going off the rails. Ja, die gehen halt immer wieder von dem Pfad, den ich mir eigentlich ausgedacht habe, runter. Aus meiner Sicht, ein guter Spielleiter hat keine Rails, da hast du keine Probleme. Mhm. Ja, sondern du lässt die Spieler entscheiden, wo lang es geht, bietest ihnen Möglichkeiten und aus den Möglichkeiten entsteht ja was, wie im echten Leben. Aber wenn ich das andersrum mache, dann passiert halt genau so dieses Railroading und das ist dann natürlich für die Spieler nervig, weil sie was anderes machen wollen, aber auch für den Spielleiter echt nervenkostend.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Wie ist das denn dann, wenn man beim Spiel ist, wird dann zwischendurch verhandelt und gestritten, ob das alles so gut ist, wie es ist?
Also
ich meine, man ist ja dann doch also nicht nur in der fiktiven Welt, sondern auch in der realen Welt zusammen. Wie verhält sich das?
Also in meiner Erfahrung ist es so, dass du gut 50-75% der Zeit damit zubringst, aus dem Charakter draußen zu sein und dich über irgendetwas anderes zu unterhalten, über das Geschehen zu kommentieren, was du eigentlich gerade selber hergestellt hast und ähnliches. Mhm. Ja. Es gibt Gruppen, die sind da mehr in Charakter, es gibt Gruppen, die sind da weniger in Charakter, das hängt ein bisschen von den Leuten ab. Aber ja, da wird eigentlich sehr viel nebenbei geredet und das ist auch der Appeal der Sache. Das ist halt das gemeinsame Erleben. Ja, und man kann Rollenspieler daran erkennen, dass sie sind ein bisschen wie die Nerds, dass sie auf der Straße über Sachen reden, von denen du keine Ahnung hast. Ja. Mhm. Ich habe übrigens noch einen sehr wichtigen Spielertyp und das ist der Casual Gamer. Der wird immer gerne vergessen. Das ist der Typ, der da sitzt und von dem hast du keine Ahnung, was der da eigentlich sucht. Mhm. Der Casual Gamer ist der nur da ist, weil seine Freundin auch da ist.
Ah ja.
Und das ist eigentlich ganz spannend, weil du da dann tatsächlich Leute erstmal in dem Spiel sitzen hast, die nicht wirklich Anteil nehmen, die da auch mitspielen, die reden auch ein bisschen mit, aber du weißt nicht wirklich, was sie dort sollen. Mhm. Und dessen Motivation ist tatsächlich das Soziale.
Ja, ja.
Und das ist insofern sehr spannend, als dass man das ja dann auch benutzen kann, um tatsächlich über Rollenspiel soziale Gemeinschaft herzustellen.
Ja, klar. Naja, ich meine, es gibt ja sicherlich auch nochmal einen Unterschied zwischen denen, die sich auskennen und immer schon Rollenspiele gespielt haben und den Newbies. Also wenn ich jetzt plötzlich Rollenspiele machen würde mit dir, dann wärst du ja ein alter Hase und ich wüsste gar nicht, wie man es richtig anstellt. Das ist natürlich dann schon nochmal ein Problem, denke ich. Denn ich meine, man muss sich ja erstmal so ein bisschen reinfinden.
Ja, wobei die Einstiegshürde ist relativ gering und ich habe bisher keine Rollenspielgruppe erlebt, die einen Anfänger irgendwie angemacht hat, weil er da irgendwas nicht kapiert. Weil meistens reagierst du halt einfach erstmal, wie du als normaler Mensch reagierst. Hm. Ja, und ja. Dann kriegst du vielleicht den Hinweis, okay, macht das dein Charakter wirklich? Der wichtigste Hinweis ist immer, wie viel weiß der Charakter und wie viel weiß der Spieler. Das ist immer sehr wichtig, mhm. Ja, weil du meistens natürlich als Spieler eine Ahnung hast, wo geht das hin? Ich kenne irgendwie den Topos, ich kenne die Tropen, die da in dem Szenario unterwegs sind und ich weiß natürlich, wenn ich ein Fantasy-Szenario habe und ich gehe in eine Höhle, dann kommt da ein Monster. Ja, aber wenn mein Charakter halt unbedarft ist, dann weiß der Charakter das nicht. Mhm. Das ist eigentlich so die größte Hürde. Ansonsten hast du dann wenig Probleme.
Ja.
Also das hängt ein bisschen von den Leuten ab, aber ich würde dir dann auch ganz klar abraten, mich mit Leuten Rollenspiel zu spielen, die da irgendwie in ihren Systemen festgefahren sind. Also wenn man so Gruppen hat, die schon ewig zusammen spielen, das ist dann wirklich sehr hermetisch.
Ja, klar.
Aber wenn du jetzt auf eine Rollenspiel-Convention gehen würdest, wo so Leute wie ich zum Beispiel einfach Runden anbieten, wo sich jeder eintragen kann, dann weiß ich nicht, mit wem ich zu rechnen habe. Mhm. Und dann ist das überhaupt kein Problem.
Naja, na, ist ja vielleicht auch spannend, wenn man mit Leuten zusammenkommt, die man vorher noch nicht kennt und wo man nicht genau weiß, wie die sich verhalten. Und dann ist natürlich ein wichtiger Hinweis, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, man spielt ja tatsächlich einen Charakter und man spielt den. Das heißt, es ist nicht der eigene Charakter, der dort agiert, sondern ein vorgestellter Charakter. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja. Ja, wobei man am Anfang meistens sich selbst spielt. Mhm. Das kann übrigens in bestimmten Situationen ganz furchtbar werden. Und das ist jetzt so ein bisschen auch so der Bereich, wo man vor sowas warnen muss, mhm, weil wenn ich mich selbst spiele,
ja, dann kann ich natürlich die Dinge alle persönlich. Ja.
Ja, und es gibt auch Rollenspiele, die eher aufs Psychologische abstellen. Ich habe zum Beispiel ein Rollenspiel, da ist einer der wichtigsten Faktoren, die du für deinen Charakter angeben musst, ein Geheimnis, das nur er kennt. Mhm. Und das ihn zutiefst verletzt, wenn dieses Geheimnis rauskommt. Mhm. Baust du jetzt dich, dann ist das dein Geheimnis. Mhm. Möchtest du wirklich in einem Kreis von 5 bis 6 Leuten, dass der Spielleiter erstens das weiß, weil ich werde das als Spielleiter wissen müssen. Mhm. Und das ist so ein Märchenspiel, das heißt also, du wirst in einer Märchen auf irgendeine Art von alternativer Realität dann wahrscheinlich auch irgendwann mal damit konfrontiert. Mhm. Möchtest du damit so konfrontiert werden? Es gibt Leute, die sagen dazu ja, und die spielen das genau mit dem Antrieb. Es gibt auch ganz viele Leute, die möchten genau das nicht. Mhm. Außer natürlich der Tatsache, dass aus unerfindlichen Gründen jede Menge junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren immer weibliche Waldelfen spielen.
Aha, das ist ja
was. Das ist wie bei WoW. Aha. Heiße Frauen spielen hat halt was. Also das ist halt schon ein bisschen der Appeal, dann auch das Geschlecht zu wechseln und so, das ist da schon mit drin. Mhm. Ja, und genauso zum Beispiel die Gothics, ja. Stereotyp. Ist nicht immer so, und je länger man dabei ist, desto mehr Varianz hat man, aber anfangen tun die alle mit Vampiren oder Dunkelelfen. Mhm. Ja, also so Leute, die groß, stark, mhm, ja, und erstmal auch so mehr so der aggressive Typ sind, spielen vielleicht eher den Zwerg, ja, und den Krieger. Und die feinsinnigen Leute, die findest du dann tatsächlich erstmal bei den Zauberern und so weiter.
Man sucht sich so seine Charaktere. Ich habe mir jetzt den Zauberer spontan ausgesucht, weil ich mir da was vorstellen konnte. Bei Krieger konnte ich mir jetzt nicht so viel vorstellen. Und bei Zwerg, ganz ehrlich gesagt, was sind die Eigenschaften eines Zwergs?
Er ist klein, hat eine Axt und kann so viel trinken, dass du...
okay.
Das wusste ich halt nicht. Und er hat kein definiertes Geschlecht.
Ah ja.
Es gibt zwar Zwergenfrauen, aber es weiß ja keiner, ob das eine Frau ist oder nicht, weil der Bart ist ja davor.
Ah.
Ja, also das gehört damit dazu. Je länger man spielt, desto interessanter wird's. Ich habe auch mal ein Rollenspiel gespielt, da spielst du Dates.
Dates?
Ja. Das heißt Breaking the Ice. Mhm. Und das ist ein Rollenspiel für 2 oder 4 Personen. Mhm. Und man spielt ein Date. Und dieses Rollenspiel hat in den Regeln festgelegt, dass man nicht sich selber spielen darf. Mhm. Das heißt, ich muss einen Fakt über mich als Spieler benennen, den der Charakter nicht hat. Mhm. Ich habe dann in der Situation einfach eine Frau gespielt.
Ja, das war dann am einfachsten.
Ja, und mein Gegenüber hat dann war halt eine Frau, die hat dann einen Mann gespielt. Ja, die haben wir dann auch beide irgendwann mal ins Schlafzimmer geschickt, wo du dann auch vorher festlegst, mhm, wie weit gehe ich. Ja. Mhm. Mhm. Sex zum Beispiel im Rollenspiel ist tatsächlich erstmal ein Thema, da muss man aufpassen. Ja. Ja, also es gibt da halt auch alles, weil mhm, ich kann mir alles vorstellen, und es gibt halt auch alles. Es gibt auch ein Hentai-Rollenspiel. Ja.
Was für Rollenspiele?
Hentai. Also das sind diese japanischen Anime-Filme. Ah, und da gibt's doch die Porno-Variante mit den Tentakeln. Dazu gibt's ein Rollenspiel.
Aha.
Du kriegst Punkte, je nachdem, ob du ein Schulmädchen bist, wie süß du bist, mit wie viel Tentakeln du Sex hast, ob du Jungfrau bist und ähnliches. Mhm. Wer es möchte.
Ja.
Und also gerade ich habe ja hier auf meiner Liste noch ein paar Rollenspiele stehen, die auch etwas eigenartiger sind. Mhm. Das sind wir ja eigentlich so ein bisschen bei dem Thema. Also das eine ist Paranoia. Paranoia hat als Basis, als Weltbasis einfach nur dass du in einem Bunker wohnst.
Mhm.
Und der Computer, der diesen Bunker bewacht, wurde in den 70er Jahren gebaut.
Mhm.
Und dann gibt es irgendeine Fehlfunktion und der Computer übernimmt die Kontrolle über den kompletten Bunker, glaubt aber, dass die Kommunisten noch existieren, dass, ja, und uns die ganze Zeit bedrohen und ist paranoid. Und der Computer ist paranoid und jeder Spieler bekommt 7-mal seinen Charakter, der bekommt Klone.
Mhm.
Weil die Aufgabe ist eigentlich nicht, dort irgendwie das Abenteuer zu erleben, sondern lang genug zu überleben, um der Letzte zu sein.
Mhm.
Also das es hat ein bisschen was von einem Brettspiel. Der Computer gibt dir zum Beispiel irgendwelche Gegenstände und gibt dir eine Mission. Die Mission ist vom Spielleiter grundsätzlich so designt, dass sie himmelschreiend und schaffbar ist und die Gegenstände sind eher dafür gedacht, dich in die Luft zu jagen. Und du bist gleichzeitig auch noch wahlweise Kommunist oder Mutant, also ein Verräter, was der Computer auch nicht wissen darf, weil dann bringt er dich um.
Mhm.
Und jeder Spiel hat so eine geheime Agenda, muss offiziell was tun. Und beide und man spielt dann im Endeffekt gegeneinander und gegen den Spielleiter.
Mhm.
Das ist zum Beispiel Paranoia.
Mhm.
Darunter habe ich MBDK, Macho-Weiber mit dicken Kanonen.
Oh.
Ich habe das nie gespielt, ich krieg da keine Sexismuspunkte für. Das Spannende an dem Spiel ist vom Prinzip, es klingt nach Sexismus. Die Männer kommen schlecht weg.
Mhm.
Man spielt ein Macho-Vibe mit einer dicken Kanone, die Männer sind alles mutierte Monster und man geht dann an die auch irgendwie an die Erdoberfläche und geht Männer jagen.
Mhm.
Und natürlich ist das alles so bis auf 200 aufgedreht. Ja, also man ist dann halt die Sado-Nonne, die irgendwie in einem Nonnenkostüm mit Maschinenkanonen da irgendwie die Männer niederstreckt. Also ich habe das nie selber ausprobiert.
Mhm.
Ich habe auch die Regeln nie in der Hand gehabt. Es soll sehr furchtbar sein.
Mhm.
Wovon ich die Regeln habe und was auch so unter Rollenspielern so ein In-Joke ist, ist PP&P, Plüsch, Power und Plunder.
Mhm.
Da spielst du ein Stofftier.
Ah ja.
Und die Bedingung ist, du musst das Stofftier mitbringen.
Ah ja.
Weil die Werte des Charakters gehen nach der Größe des Stofftiers.
Mhm.
Und das ist sehr süß.
Mhm.
Also das ist dann was für die Leute, die auf Flausch stehen.
Ja,
man
ja,
kann
klar.
auch einen Pony spielen natürlich.
Na ja, muss man einen Pony mitbringen.
Muss einen Pony mitbringen. Ich habe irgendwo mal einen rosanen Pegasus-Plüschtier gehabt, den ich extra genau für den Zweck hatte, weil das hatte Flügel und dann hätte es auch fliegen können.
Mhm.
Ja. Und man erlebt dann halt Abenteuer in dieser Plüschtierwelt. Und jedes Mal, wenn die Menschen kommen, gibt es eine spezielle Fähigkeit, dass man erstarrt, damit die nicht mitkriegen, dass man lebendig ist.
Ja,
und du hast halt statt Autofahren zum Beispiel Schrubbeln, was vom Prinzip das Skateboardfahren ist. Also als Teddy sitzt du dann auf dem Skateboard und fährst damit Rennen. Und es gibt wirklich alles.
Ja.
Also alles, was den Leuten einfällt.
Ja, das ist schon ziemlich interessant. Mir fällt gerade auf, dass ich bereits schon mal ein Rollenspiel gespielt hatte, ohne es zu merken. Erst wenn man sich das so vergegenwärtigt. Wir hatten auf dem vorletzten Bundesparteitag der Piratenpartei, haben wir eine Partei gegründet. Die Geilen. Das war ein Rollenspiel, was wir da gespielt haben. Wir haben nämlich auch so Regeln erfunden. Zum Beispiel, dass jeder, der für ein Amt kandidiert, einen Fetisch sagen muss. Und so. Also das war tatsächlich ein Rollenspiel. Also wir haben diese Partei dann auch erfolgreich gegründet und es war eigentlich ganz eine ganz interessante Erfahrung, weil wir gemerkt haben, dass es einem gelingt, innerhalb von 1,5 Stunden etwa die Gründungsversammlung einer Partei durchzuführen, die man dann ordnungsgemäß dem Bundeswahlleiter auch melden kann. Denn Partei ist ja, wenn man es dem Bundeswahlleiter gemeldet hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Geilen dann auch passiert ist, ob das inzwischen beim Bundeswahlleiter vorliegt, dann hört er hoffentlich diesen Podcast nicht. Also es hatte eben Züge eines Rollenspiels. Das war wirklich sehr, also wir haben sehr viel Spaß gehabt.
Ja, das ist halt die klassische Variante des Rollenspiels. Als Sozialkundelehrer mache ich ja sowas auch.
Ja.
Also wenn ich den Schülern den Gesetzgebungsprozess erkläre, mache ich das heutzutage tatsächlich so, dass ich eine Gruppe habe, die spielt den Bundestag, eine Gruppe den Bundesrat und so weiter.
Ah ja.
Der einzige Unterschied, der halt.
Aber das nennt sich, glaube ich, anders. Also sowas haben wir auch mal gemacht früher. Planspiel, genau.
Das ist aber die komplexe Variante.
Aha.
Also wenn wir jetzt in den pädagogischen Bereich da kurz abdriften, der Unterschied zwischen einem Planspiel und einem pädagogischen Rollenspiel ist, dass ich beim Planspiel tatsächlich groß angelegte feste Regeln habe. Mhm. Bekannt ist da Polis, mhm, ja, was so die Bundeswehr mal gekauft hat und immer macht. Mhm. Und das macht man dann halt meistens über mehrere Tage hinweg. Mhm. Während so ein Rollenspiel, so ein pädagogisches Rollenspiel halt in einer Schulstunde abzuhaken ist, du denkst dir halt vom Prinzip her die Rollen aus und dann denkst du dir, okay, was möchte ich? Ich möchte zum Beispiel, dass meine Kinder erleben, dass ihre Eltern das peinlich finden, wenn sie betrunken nach Hause kommen. Also tue ich jemanden in die Elternrolle, jemanden in die Schülerrolle und dann sollen die das mal ausprobieren. So Konfliktbewältigung, lauter solche Sachen.
Ja.
Also diese Planspiele aus der politischen Bildung, das ist nichts weiter als ein Großrollenspiel mit Gruppen.
Also ich habe das mal gemacht. Als Jugendlicher, da war so eine Fortbildungsmaßnahme da vom Europäischen Jugendwerk. Und dann waren wir halt da in Straßburg und da ging es tatsächlich darum, so ein Rollenspiel, also irgendwas mit internationaler Diplomatie zu spielen. Fand ich ganz lustig, weil man natürlich auch seine Fremdsprachenkenntnisse da ganz gut schult.
Und wie gesagt, also das, was man halt in der Freizeit macht, da hat meistens halt so ein Fantasy oder irgendein Weltfluchthintergrund. Wobei es auch immer Rollenspiele gibt, die kontemporär angelegt sind, wo du halt so grob in der Gegenwart spielst, die dann aber einen Twist haben. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel, das heißt Unknown Armies. Das geht davon aus, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber es gibt halt unten drunter dann noch so ein Layer von durchaus sehr eigenartigen Magiern, die versuchen, die Weltherrschaft darüber zu erlangen, dass sie eigenartige magische Praktiken ausführen. Und das spielt dann lustigerweise auch noch mit so poststrukturalistischen und postmodernen soziologischen Ideen. Also du kannst dann zum Beispiel ein Stadtzauberer sein und ziehst deine Macht daraus, dass du in deiner Stadt wohnst. Ja, und wenn du diese Stadt beeinflusst, ja, dann bekommst du mehr Macht.
Ja.
Du kannst dann halt auch zaubern. Ja, und wenn du Leute dann schädigen willst, zum Beispiel, dann machst du das nicht mit Feuerbällen, wie man das so klassisch kennt, sondern denen fällt halt einfach mal ein Ziegelstein auf den Kopf, weil du halt der Stadtzauberer bist.
Ja. Ja, ja.
Das heißt Unknown Armies. Genau. Da gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag zu schon.
Ja, manchmal schon. Also die deutsche Wikipedia ist in letzter Zeit doch wieder relativ inklusionistisch oder inkludistisch, wie es besser heißen sollte. Also, ja. Gut.
Jo. Ich hatte hier noch, ja, also diesen, den gesellschaftlichen Teil, also
den haben wir so ein bisschen, ja, wir
schon, hatten schon ein bisschen über abgehakt.
Satanismus hatten wir schon gesprochen.
Ja, der Pulling Report ist da, dieses klassische Patricia Pulling hat ihren Sohn verloren, der hat sich vom Schuldach gestürzt und hat vorher D&D gespielt und sein Charakter hat einen Fluch abbekommen. Und Frau Pulling hat jahrelang behauptet, dass der Fluch gewesen sei, ihr Sohn hätte sich das so zu Herzen genommen, dass er sich umgebracht hat. Aha. Es gibt, also wenn man diesen Report verlinkt, es gibt eine relativ gute Beweislage dafür, dass es anscheinend eher an familiären Problemen gelegen hat.
Ja.
Frau Pulling hat dann allerdings nicht damit aufgehört, sondern tatsächlich der amerikanischen Polizei Leitfäden dazu gegeben, wie man über okkultes Handeln, die grundsätzlich danach gefragt haben, welchen D&D-Charakter man spielt.
Aha.
Und also den Link, den ich da habe, ich kopiere den auch mal ins Pad.
Der sollte auch ins Pad, natürlich.
Das kann man sich eigentlich in Ruhe durchlesen. Das ist wirklich gut recherchiert und da sind auch die ganzen Leute, die sie da dann irgendwie beeinflusst hat. Die Geschichte ist schon länger gegessen.
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist nicht überzeugend. Und dann natürlich das Thema Spielsucht. Ich meine, das Thema Spielsucht kann eigentlich, passt eigentlich nicht zu so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, weil es bei der Spielsucht ja immer darum geht, dass Leute vereinsamen und eben sich nur noch auf ihr Spiel konzentrieren. Wenn das aber ein Spiel ist, wo sie gleichzeitig ja sozial handeln müssen und in der Gruppe sind, dann kann das mit dem Vereinsamen ja gar nicht passieren.
Richtig. Ja. Also ich habe mehrfach auf Messen auch mal Vorträge dazu gehalten, ja, gerade die pädagogische Seite. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass so Pen-Paper-Rollenspiel gerade in der offenen Jugendarbeit, in der Jugendarbeit durchaus was ist, was man machen sollte. Mhm. Weil es hat halt, ich kann erstens Gruppenanalyse betreiben über meine Spielertypen, ich kann auf der anderen Seite auch Leute sehr einfach einschließen, das Erlebnis, dieses Abenteuer zu bestehen und vor allen Dingen auch für den Einzelnen teilweise einfach mal nützlich zu sein. Das ist ja auch für viele Leute auch heutzutage so ein Problem. Ich bin dann halt auf einmal nützlich, weil ich bin der Zauberer und die brauchen mich. Das ist total super. Ich habe mal eine Pädagogin getroffen, die meinte, sie sei der Sache sehr kritisch gegenübergestanden, weil sie einen Jungen hatte, der anscheinend sehr schlau war und sehr jung. Und der bei WoW so eine komplette Gilde unter sich hatte und da über soziale Effekte und die Tatsache, dass er halt wirklich gut war in dem, da seine Macht ausgespielt hat. Und ich sagte, ja, das ist doch dasselbe. Ich meine, nein, wenn man den in so eine Rollenspielsituation, so eine Pen-and-Paper-Situation bringt, wo erstens der Spielleiter der Chef ist, und es nur über Zusammenarbeit geht, weil jeder Charakter hat halt seine Fehler, dann ist das eigentlich genau das Gegenmodell. Und natürlich muss man da erwähnen, es gibt ein World of Warcraft Rollenspiel, das ist von Blizzard sogar direkt lizenziert. Das heißt, ich kann da die Leute direkt abholen. Also der pädagogische Bereich hatte eigentlich sehr viel von, wenn man halt die Kids dazu kriegt, das erstmal anzunehmen. Und es fördert halt Fantasie, Eigenständigkeit. Und ich krieg die halt mal vom Fernseher weg. Für 6-7 Stunden.
Na ja gut, Fernsehen ist heutzutage nicht mehr das Problem.
Ja, na, das ist
die Zeichen sind, die Zeiten sind vorbei.
Ich krieg sie vom Rechner weg.
Genau. Ja.
Aber
spielen nicht Leute, die Pen and Paper Rollenspiele spielen, vielleicht auch online?
Jein. Das ist nicht dasselbe.
Ja.
Das ist nicht dasselbe. Also ich habe selber auch mal so ein MMORPG gespielt, ein Jahr lang. Ich habe irgendwann mal diesen schönen Satz gehört, MMORPG ist eine Tabellenkalkulation mit bunten Bildern. Das war es auch. Ich habe festgestellt, dass es mir sozial überhaupt nichts gibt. Es war auch nichts, was Spaß gemacht hat im Endeffekt, weil wenn du dir WoW zum Beispiel anguckst, was ist eigentlich das Spiel bei WoW? Das ist die dauerhafte Wiederholung von Schlachten, die ich irgendwann mal ausgeplant habe, ja, das perfekt abgestimmte Klicken von unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Tasten, um am Ende einen virtuellen Preis dafür zu kriegen. Und ja, das ist irgendwann mal nett, aber die Motivation, dass ich mit einem tollen Gürtel oder mit einer tollen Rüstung belohnt werde, hält auch nur so lange vor. Es ist zum Beispiel bei den Pen-and-Paper-Rollenspielen so, dass Spielleiter sehr vorsichtig damit sind, ihren Spielern irgendwelche Gimmicks in die Hand zu drücken. Erstens, weil du nie weißt, wann der das benutzt, um dir Ärger zu machen. Ja, weil alles, was der Spieler nicht hat, kann er nicht benutzen.
Naja, klar.
Ja, also so die klassische Frage gerade bei Spielen in der Moderne ist, ja, lässt denn der nicht vielleicht seine Waffe fallen? Ja. Und die verschwindet dann immer aus unerfindlichen Gründen, weil du nicht möchtest, dass deine Spieler irgendwo dann mal mit so einer Trainingstasche einer virtuellen voller Waffen durch die Gegend laufen. Aber das ist ja vom Prinzip her das Prinzip von MMORPGs. Ja, ich möchte mehr Geld, ich möchte eine bessere Ausrüstung. Warum? Damit ich danach noch mehr Geld und noch bessere Ausrüstung bekomme. Und das ist da das Ende. Und das Soziale findet halt primär darüber statt, dass ich mich mit anderen dazu verabreden muss, damit wir allesamt an unsere Goodies kommen.
Naja, klar.
Die Computerrollenspiele, jetzt ohne Online, haben auch einen Haken. Und zwar, man hat halt nur 5 oder 6 Wege meistens. Ja, und das liegt halt einfach daran, dass das programmiert ist.
Naja,
das heißt, die Freiheit in dem Dialog tatsächlich mit einem Gegenüber das auszuhandeln, das hast du da auch nicht, sondern du weißt, gerade wenn du Computerrollenspiele länger gespielt hast, weißt du eigentlich relativ genau, okay, um jetzt der Gute zu sein, muss ich diese Option nehmen, um jetzt der Schlechte zu sein, muss ich diese Option nehmen, da kann bei weitem nicht so viel schief gehen.
Nun könnte ich mir schon vorstellen, dass man zumindest Computer unterstützt, auch Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen kann. Denn das mit diesen Büchern ist ja doch ein bisschen aufwendig. Das könnte man ja sehr schön auch
verteilen. Die gibt es auch als PDF.
PDFs und ähnlich.
Also mittlerweile ist der Laptop mit dabei. Man hat viele PDFs. Die ganzen Charakterbögen zum Beispiel gibt es mittlerweile als ausfüllbare PDFs. Da kann ich meinen auch endlich mal lesen.
Ja.
Es gibt viele von den Büchern als PDF. Es gibt Würfelgenerator natürlich, was sehr praktisch ist, da muss ich nicht mehr selber würfeln. Das hat aber nicht so wirklich gewonnen. Und was es auch gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich eine Art Pen and Paper über Foren und Chats zu spielen. Das wird auch gemacht. Ja. Und das ist dann ähnlich, meistens aber ähnlich wie LARP mit weniger Regeln. Mhm. Ja. Mhm. Weil du natürlich auch dann an der Stelle immer das Problem hast, dass du das Gewürfel nicht mehr vermitteln kannst.
Naja, ja, klar.
Also das braucht man dann aber nicht. Da wird halt mehr aufs Erzählspiel Wert gelegt. Mhm. Ja, und das geht ja eigentlich auch immer so, dass das vom Prinzip her die Spieler selber entscheiden.
Ja.
Wenn du einen ausreichend ausgebildeten Spieler hast oder jemanden, der dann mehr Erfahrung hat, dann hast du das eigentlich tatsächlich, dass der sagt, naja, in der Situation ist es einfach mal unwahrscheinlich, dass ich hier gewinne. Mhm. Ich habe sehr oft mit Teenagern gespielt. Für die brauchst du immer Würfel, weil die ansonsten gerne dann doch noch sagen, nee, mein Charakter macht das nicht, der hat die Falle dann doch gesehen. Also ja, dann brauchst du halt vom Prinzip einen Mechanismus, um ihn klarzumachen, das geht nicht.
Ja.
Aber je erwachsener die Leute werden, desto weniger Regeln braucht man, weil da geht es um die Geschichte.
Genau. Du hattest hier noch den Punkt Rollenspieltheorie, wo wir eigentlich noch nicht so viel dazu gesagt haben.
Ja, also das kam halt immer nebenbei. Die Spielertypen haben wir schon. Mhm. Eigentlich findest du alle literarischen Gattungen. Mhm. Bei den Systemen geht's halt von Erzählspiel, was vom Prinzip her dann hier so Engel ist, ja, mit wenig Mitteln bis zu gar keinen Mitteln, bis zu Roleplaying, wo man wirklich viel würfelt. Es gibt auch eine Schule, die dieses alte D&D-artige Rollenspiel tatsächlich noch praktiziert und auch hochhält, wo vom Prinzip her der Spielleiter nicht der Moderator ist und der Spieler aller Nicht-Spieler-Charaktere, weil die musst du als Spielleiter nämlich auch noch spielen, sondern der Spielleiter ist ein Gegner, der ein festes Set an Monstern hat und wo die Aufgabe der Spieler ist, vom Prinzip her diese Herausforderung zu bestehen. Das heißt also, ein normaler Spielleiter wird versuchen, den Spielern Hinweise zu geben, damit ihre Charaktere nicht draufgehen und versuchen zu moderieren und die Geschichte am Laufen zu halten. Ja, das ist so die Standardvariante, die man heutzutage spielen würde. Aber die andere Variante wäre halt zu sagen, okay, das ist jetzt das Szenario. Ich habe folgende Menge an Gegnern für euch. Die habe ich fest vorbereitet. Die ändere ich nicht. Was ich zum Beispiel jetzt heimlich immer mache, wenn meine Spieler Probleme kriegen, dann drehe ich natürlich heimlich an den Regeln, damit die Geschichte weitergeht.
Ah, ja.
Ja, das ist ein Grund mehr, als diese Bücher gelesen zu haben, damit du weißt, wie das geht.
Ja.
Und das ist ein Grund mehr, warum die Spieler die Bücher nicht lesen.
Na, du kannst ja unabhängig von den Büchern was ausdenken. Ich meine, das kann ja niemand überprüfen.
Ja, aber irgendwann kommen die dir auf die Schliche und sagen, Moment mal, aber in den Regeln steht, dass der das nicht kann.
Okay.
Aber dann steht meistens die goldene Regel drin, die heißt, der Spielleiter hat immer recht und damit ist die Sache gegessen.
Genau.
Und da ist es halt so, der Spielleiter sagt halt, okay, ich habe diese Monster, die sehen so und so aus. Das ist das Szenario. Ihr müsst mich überwinden. Er ist dann aber auch auf der anderen Seite so ehrlich und sagt, wenn er halt Mist baut, das kann ihm ja auch passieren, dann wird das auch fair. Das heißt also, beide Seiten haben halt eine ernste Herausforderung mit gegebenen Vorgaben. Da gibt's also so ein schönes Beispiel, das mir aus Schottland begegnet ist, wo dann der Spielleiter auch echt an seinem Würfelglück verzweifelt ist. Die haben Star Wars gespielt und den Supersternzerstörer von Darth Vader erobert.
Mhm.
Ja, indem sie irgendwie die Begleitschiffe weggeschossen haben und dann mit einem Trupp von Jedis gelandet sind und irgendwie binnen von 3 Stunden dieses Ding von unten nach oben leer gehauen haben.
Mhm.
Und dann hat es jemand geschafft, über die Bildverbindung zu Darth Vader zu sagen, dass er eine Pussy ist.
Mhm.
Er wollte dann den jungen Mann umbringen. Und dann hat einfach jemand den Bildschirm ausgeschaltet, weil Darth Vader braucht eine Sichtverbindung, um dich umzubringen. Und er wollte dann, Darth Vader wollte in der Zeit zurückreisen und der Spielleiter hat den Würfelwurf versaut. Er ist nicht in der Zeit zurückgereist, also das ist er schon, 800 Jahre und außerhalb der Galaxie ist er irgendwo gelandet. Dann hat der Spielleiter halt einfach aufgegeben und gesagt, okay, ich hab's versaut. Mhm. Ja, braucht man hinterher wieder auch mal menschliche Stärke für, weil das willst du eigentlich nicht. Mhm. Ja, dir kann es auch immer passieren, dass deine Spieler das tolle Monster, das du aufbauen willst, dass der böse wird, binnen von einer Viertelstunde einfach mal so am Wegesrand wahlweise ignorieren. Mhm. Das ist katastrophal. Ah, ja. Oder aber einfach umbringen.
Ah, ja.
Ja, oder eine Deus Ex Machina irgendwo aus dem Hut zaubern. Mhm. Ja, nee, wir nehmen jetzt die Schleuder, die wir die ganze Zeit mit hatten.
Mhm. Ja.
Was halt immer wichtig ist, ist eigentlich, die Stimmung zu treffen.
Ja. Ja,
also das ist genau. so noch so der letzte Teil, glaube ich, den man dazu sagen kann. Es hängt von den Welten ab, welche Stimmung ich habe. Es gibt zum Beispiel Horror-Rollenspiele. Bei den Cyberpunk-Rollenspielen ist es eher so, dass ich zum Beispiel dieses Actionlastige habe. Ja, du hast dann eher den Clint Eastwood-Verschnitt da. Mhm. Wenn ich ein Horror-Rollenspiel habe, wie zum Beispiel H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu, gibt's ein sehr großes Rollenspiel zu. Das wird primär tatsächlich nachts mit Kerzen gespielt und wenn der Spielleiter gut ist, gehst du nach Hause und machst das Licht nicht mehr aus. Mhm. Unknown Armies, was ich vorhin genannt habe, ist auch ein Rollenspiel. Mhm. Hier bei Opus Anima, man kann natürlich den Weltschmerz des Seelenlosen dann auch wirklich ausspielen und ähnliches. Der Spielleiter hatte auch Möglichkeiten, irgendwelche übernatürlichen Effekte herbeizuzaubern, dass halt irgendwie mal Blut von den Wänden tropft und so weiter.
Ja, dann hätten wir eigentlich noch, das fällt mir jetzt ein, da bin ich vorhin von abgekommen. Du hast gesagt, das ist Steampunk. Vielleicht sollten wir Steampunk noch mal kurz erklären.
Ja, also Steampunk, mittlerweile nicht mehr das Einzige mit Punk. Es gibt halt Steampunk, angefangen hat es, glaube ich, mit Cyberpunk und dann noch solche Sachen wie Dieselpunk und Clockpunk und wie das alles heißt. Es endet immer auf Punk und vorne ist die Angabe, in welcher Zeit das ungefähr spielt. Ja. Also Cyberpunk ist halt die Zukunft. Die Leute haben eigentlich fast unsere Realität. Sie haben schnelle Computer und so weiter und so fort. Haben ein weltweites Netz. Meistens dann auch noch mit wo ich mich direkt einloggen kann. Gliedmaße können durch computergesteuerte Gliedmaße ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Mhm. Steampunk ist dasselbe, nur mit Dampfbetrieb. Mhm. Das heißt also, man ist halt im Viktorianismus eigentlich angekommen. Elektrizität ist noch nicht wirklich erfunden. Es läuft sehr viel über Dampfmaschinen und ähnliches.
Das ist eigentlich eine alternative Zukunft, also eine alternative Science Fiction. Das ist halt die Science Fiction ohne Elektrizität, also mit Dampfmaschinen eben.
Ja, und es wird halt auch riesengroß. Dieselpunk ist so dazwischen, ja, wo man dann halt so Dieselgeneratoren und so weiter hat. Also und Clockpunk ist noch vor Steampunk, wo ich dann halt eine alternative Realität habe, wo eigentlich die Mechanik noch viel, viel grundlegender ist und alles nur mit Aufziehuhrwerken und so weiter funktioniert. Das korrespondiert dann auch immer grob zu den entsprechenden literarischen Epochen. Also im Steampunk laufen die Leute dann halt meistens auch wie im Viktorianismus rum. Ich habe unten noch ein Steampunk-lastiges Horror-Rollenspiel. Da hast du zum Beispiel als Kleidungsstück für die Damen ein Kampfkorsett. Ja, das dann halt besondere Trageeigenschaften hat, wenn man kämpft, weil die Dame von Welt trägt ja immer Corsage, egal in welcher Situation und wenn sie Zombies schlachtet.
Naja, klar. Ja, aber es ist schon, also Steampunk ist schon eine ziemlich interessante Sache, da will ich vielleicht auch nochmal was drüber machen.
Das hat auch geboomt in den letzten Jahren.
Ja, also, das hat immer wieder mal, also ich meine schon da gibt es ja einen von den Alien-Filmen, ich glaube der dritte, der so Steampunk, also nicht ganz Steampunk, also das ist eher mal so Industrial Punk, die in so einer heruntergekommenen Fabrik irgendwie spielt. Natürlich im Weltraum und wegen so einem fremden Planeten halt. Also das gibt's und Steampunk, wie gesagt, also das ist, wir haben ja mal auf dem Chaos Communication Kongress das Thema Steampunk gehabt, also volle Kraft voraus war das Motto. Und da hat ja dann auch jemand sogar ein Faxgerät gebaut mit auf Dampfmaschinenbasis und da könnte man also auch Twitter Twittern damit. Also das war schon ziemlich, das konnte Twitter empfangen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, muss man nochmal nachschauen. Also jedenfalls solche Sachen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich interessant. Und es schließt natürlich auch so ein bisschen an die Science Fiction von Jules Verne an. Der hat zwar auch schon Elektrizität, aber also in Paris des 20. Jahrhunderts, das ist einer seiner Romane, ein posthum erschienener Roman. Da ist es ja vor allen Dingen so, dass in Paris so eine Art Transrapid fährt, aber mit Druckluft.
Pneumatischer
Transrapid. Also mit Druckluft werden halt Magneten durch Rohre geschossen und der hängt sich dann an die Magneten ran und wird dann mitgezogen. Also sehr, sehr spannend.
Das ist natürlich schon cool.
Ja, und solche Sachen sind natürlich schön. Also ich meine, Jules Verne konnte noch nicht anders. Der hat sich das eben einfach ausgedacht auf der Basis der Dinge, die man damals kannte. Aber es ist natürlich noch interessanter, sich das heute auszudenken. Und ja.
Ja, das ist übrigens bei dem Cyberpunk-Spiel total lustig. Ja. Das ist aus den 80ern. Und wenn du vorne in das Equipment-Kapitel reinguckst, das haben sie nie geändert. Der Superrechner, der da drin ist, hat Arbeitsspeicher von 4 Megabyte.
Oh.
Und ist mehrere Megahertz schnell.
Ja, ja.
Als besonderes Equipment ein tragbares Telefon.
Ui. Ja. Das war bestimmt ziemlich schwer, das tragbare Telefon.
Ja, das war ja dann das Besondere an dem Spiel, dass es nicht mehr schwer war. Ja,
ah, ja.
Weil ist ja Cyberpunk, ist ja Zukunft, ne?
Genau.
Ja. Und tragbare Computer und so. Das konnten wir uns alles nicht vorstellen.
Ja, ja.
Also,
Das ist natürlich lustig. Sind da auch Abbildungen drin in dem Buch?
Wenige.
Bei dem ersten, wie hieß das nochmal da oben? Dieses Opus Anima?
Das war voll,
ja. Das ist sehr, sehr bildlastig. Also viele, viele Bilder. Haben einen sehr guten Illustrator gehabt. Ja, und da sehe ich, das ist eher textlastig, das ist Cyberpunk.
Ja, also die älteren Bücher sind eher textlastig. Du kannst heutzutage so ein Rollenspielbuch eigentlich ohne guten Illustrator nicht mehr verkaufen. Mhm. Wobei man bei Opus Anima sagen muss, der Illustrator ist auch der Autor. Das ist der Stefan Mertikat oder Steffen Mertikat. Und der hat das halt geschrieben und selber illustriert. Und man kriegt heute eigentlich diese Rollenspielbücher nicht mehr ohne Illustrationen verkauft. Also wenn du dann ein Review kriegst, wo drin steht, ja, das ist eine Textwüste, dann kaufen das die Leute tatsächlich nicht. Also das ist, ja, und für mich zum Beispiel ein Kriterium ist, finde ich im Internet irgendwo ein PDF mit den Charakterbögen. Weil die Zeiten, wo ich das auf den Kopierer haue, ist halt vorbei.
Ja, ja, klar.
Also du willst es wenigstens ausdrucken können, aber das ist tatsächlich noch so. Ich habe bis jetzt noch keine Rollenspielrunde gesehen, wo 5 Leute mit dem Laptop da sitzen.
Naja.
Sondern da ist man noch mit Pen und Paper tatsächlich dabei.
Ja, und das heißt ja Pen and Paper.
Und es ist das Flexibelste. Was natürlich Einzug gehalten hat, ist zum Beispiel, dass man halt Musik dazu spielt und lauter solche Sachen. Also es gibt alles Mögliche. Bei vielen Rollenspielrunden gehört das gemeinsame Kochen dazu.
Mhm. Ja. Ah ja.
Und dass man halt auch da länger dann den Abend miteinander verbringt und das Spiel vom Prinzip her den Rahmen bildet.
Ja.
Also es ist halt was sehr Soziales.
Wie lange dauern denn so Rollenspiele?
Runden. Alles zwischen, so unter 3 Stunden wird schlecht. Wobei, das stimmt nicht ganz. Wir haben von Nexus aus für die Messen spezielle Rollenspielrunden, die gehen in einer halben Stunde.
Mhm.
Die sind extra dafür gebaut worden, dass wir das machen können. Also eine halbe Stunde plus. Mhm. Standardlänge 3 bis 6 Stunden, würde ich jetzt sagen. Auf so ein typisches Einzelszenario One-Shot. Ansonsten so lange, wie die Gruppe will, wenn es eine feste Gruppe ist.
Ja.
Und es gibt halt auch auf diesen Conventions gerne mal Leute, die, wenn sie sich darin versenken, 24 Stunden durchziehen.
Mhm.
Ja. Es gibt auch, das habe ich auch schon gesehen, tatsächlich Gruppen, wo zwischendrin die Spieler teilweise schlafen gegangen sind. Der Rest hat weitergespielt. Die sind dann halt irgendwann wiedergekommen und gesagt, so, wo machen wir denn?
Könnte man da nicht auch die Situation einfrieren und später weiterspielen?
Problemlos. Naja. Also wenn sich alle einigen, wir hören jetzt hier auf, das ist das, was eine regelmäßige Gruppe macht. Also es gibt so zwei Modi, in denen Rollenspiel läuft. Ideal ist, wenn du halt eine langfristige Gruppe hast, weil dann hast du halt auch Charakterentwicklung. Darüber haben wir auch eigentlich noch nicht so geredet. Jeder Charakter sammelt Erfahrung. Das kennt man aus den Computerrollenspielen. Hm. Und das geht natürlich bei so Pen and Paper viel, viel langsamer. So die Standardverteilung ist, du kriegst so 3 oder 4 Erfahrungspunkte pro Runde.
Ja. Ja.
Und die Runde dauert halt 3 Stunden.
Ja. Ja.
Und das heißt, es geht alles etwas langsamer und es gibt Gruppen, die sind mehrere Jahre zusammen und spielen mehrere Jahre auch dieselbe Kampagne. Also die spielen dann wirklich dieselben Charaktere. Das sind dann meistens dann auch solche Charaktere, die in so One-Shot-Runden nicht auftauchen, weil der Spielleiter von der One-Shot-Runde dir dann sagt, nee, das kannst du voll vergessen, weil der normalerweise davon ausgeht, dass die Charaktere neu gebaut sind. Ja, und wenn du dann jemanden dabei hast, der halt wahnsinnig viel Erfahrung hat und mein Spielleiter hat mir hier mal, irgendwann habe ich mal das magische Schwert von Seite 35 gewonnen, ja, dann ist das halt für deine Planung wieder katastrophal. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die spielen da jahrelang. Mhm. Also gerade so die Fantasy, die DSA-Sachen und so weiter, das läuft ewig. Es gibt auch solche Sachen zum Beispiel mit 2 Spielleitern.
Aha.
Shadowrun, das große. Wir haben Shadowrun vergessen. Shadowrun muss man eigentlich nennen. Shadowrun ist eine Mischung aus Cyberpunk und Fantasy. Mhm. Das heißt also, du hast eine Cyberpunk-Welt, aber ich habe den Link schon da. Du hast halt eine Cyberpunk-Welt, aber du hast Elfen, Zwerge, Orks und Zauberer. Und alles zusammen als riesengroßen Mischmasch und Drachen und alles Mögliche.
Mhm.
Und bei Shadowrun gibt es sehr berühmt dieses Run-System, was ich vorhin mal erklärt habe. Also du hast die Gruppe und die Gruppe hat einen Auftrag. Mhm. Da gibt es auch eine Strategie mit 2 Spielleitern. Das heißt, du hast 2 Gruppen, die haben entgegengesetzte Aufträge.
Mhm.
Und die Spielleiter kommunizieren miteinander.
Mhm.
Ja. Und das, was die eine Gruppe tut, hat eine Auswirkung darauf, was der anderen Gruppe widerfährt.
Aha.
Also eine der berühmtesten Geschichten dazu ist noch aus D&D-Zeiten The Head of Vecna.
Mhm.
The Head of Vecna ist eine nicht die Geschichte gibt es, glaube ich, noch online irgendwo. Gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu? Das ist schön, dann nehmen wir den.
Ja.
Also, es ist eigentlich ein Hoax, steht jetzt in der Wikipedia. Das ist halt so eine typische Rollenspielergeschichte. Man erzählt sich ja Geschichten dazu.
Mhm.
Und zwar gibt es tatsächlich bei D&D die Hand von Vecna. Und wenn du dir die Hand von Vecna findest, dann kannst du dir die Hand abschneiden und du nähst die Hand an und dann bist du ein toller Zauberer.
Mhm.
Ja, und dann soll es mal 2 Gruppen gegeben haben, eine schlaue Gruppe und eine dumme Gruppe. Und die schlaue Gruppe hat sich gedacht, wie legen wir die dumme Gruppe rein? Wir verkaufen ihnen den Kopf von Vecna.
Mhm.
Haben Barden bezahlt und dem einzigen dummen Gruppenmitglied den Schädel runtergeschnitten.
Mhm.
Also ich glaube, den Priester. Haben dann mit Fallen diesen Schädel versteckt, ja, mit einfachen Fallen, damit die andere Gruppe den auch findet. Und dann halt verbreitet, ja, das ist ein magisches Ding. Und die haben dann alle gedacht, okay, der Kopf ist bestimmt noch viel mächtiger.
Mhm.
An den einfachen Fallen sind Leute gestorben. Sie haben es geschafft bis zu dem Schädel und hat sich tatsächlich die andere Gruppe gegenseitig umgebracht, wer sich als erster den Kopf runterschneiden lassen darf und sich einen anderen Kopf annähen zu lassen. Und irgendwie hat dann der Waldelf gewonnen, sich von einem Elementar den Kopf runterschneiden lassen, dann waren sie alle tot.
Mhm. Ja.
Und diese Geschichten gibt's halt sehr oft. Ja.
Hm.
Wie sind wir da hingekommen? Über Shadowrun.
Ja.
Und halt diese 2 Gruppensachen, das geht halt dann auch zum Prinzip ja kompetitiv, dass halt die Leute gegeneinander antreten und ähnliches. Ja, man kann theoretisch auch, es gibt zu den verschiedenen Tabletops Rollenspiele, das könnte man auch kombinieren. Das heißt also, dass es auf der einen Seite die Leute gibt, die dann Tabletop spielen, die spielen die Schlacht.
Mhm.
Ja, und man dann halt einen entsprechenden Kommandotrupp als Rollenspiel spielt und sich das gegenseitig beeinflusst. Das gibt's alles, das wird auch teilweise gemacht. Das hängt halt immer ein bisschen davon ab, was die Leute so vorhaben. Ich weiß, dass in Berlin die Nexus-Leute irgendwie eine Cyberpunk-Runde hatten mit 30 Charakteren, die halt unterschiedlich da waren, je nachdem, wo die Spieler waren. Und wenn die fünf Leute zusammen hatten, dann haben sie sich halt zusammengesetzt und dann ging's los. Mhm. Und das ist natürlich bei so einem Spiel, wo du Söldner spielst, viel, viel einfacher jetzt, als wenn ich zum Beispiel bei Opus Anima habe ich ja eine Gruppe, die eher anders entsteht. Mhm. Ja, die eher dadurch entsteht, dass man irgendwie zusammengewürfelt wird durch Schicksal oder ähnliches. Mhm. Während so ein Auftragssystem nach dem Motto, ihr drei, euch haben wir eine Nachricht geschickt, macht mal das für uns, weil ihr seid die Besten für den Job. Mhm. Und einfach nur die Billigsten. Mhm. In den meisten Fällen. Dann ist es halt einfacher, da die Gruppe zusammenzukriegen.
Ja,
spannend sind auch, es gibt ein paar Systeme, die stellen darauf ab, dass die einzelnen Gruppen, die in den Büchern angegeben sind, nicht miteinander klarkommen. Mhm. Und die Spieler müssen dann erstmal vorher aushandeln, warum eigentlich ihre Charaktere eine Motivation haben, überhaupt miteinander zu reden.
Ja.
Also das gibt's eigentlich alles. So als letzten Gimmick habe ich mal noch diese Spielleiter schon mal mit rübergelegt. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt eine Karte. Die kriegst du zu Rollenspielen dazu. Mhm. Das gehört jetzt zu The Genesis, auch einem deutschen Rollenspiel. Mhm. Da ist im Jahre 2070 geht die Welt unter und du spielst dann 200 Jahre hinterher, wo es dann wieder halbwegs geht. Und dieses Ding ist ein Spielleiterschirm. Mhm. Weil man möchte als Spielleiter ja diese ganzen Informationen, weil du auch vorhin fragtest, wie das ist mit dem Buch.
Ja.
Und auf der anderen Seite möchte man teilweise nicht, dass die Spieler die Notizen sehen oder sehen, was ich würfel oder ähnliches. Mhm. Und dann stellt man sich das halt vor sich. Das ist auch so dieses typische Rollenspielgruppenbild, dass da einer da ist mit diesem Aufklappschirm vor sich, hinter dem ein Wust an Papier liegt und der dann darüber hinweg gestikuliert. Ich habe das nie benutzt, muss ich ehrlich sagen. Ich würfel immer offen zum Horror meiner Spieler. Und es ist praktisch, wenn man die Listen braucht, aber meistens braucht man die auch nicht.
Ja.
Also gerade so die klassischen Fantasy-Rollenspieler, die machen das eher mit diesem Schirm. Mhm.
Jo. Und diese Karte?
Die Karte ist tatsächlich nur ein Großprint der Karte, die auch im Buch drin ist. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, also in diesem Spiel gibt es nur Europa und Afrika, von Amerika hat man nichts mehr gehört. Mhm. Und das ist dann halt die alternative Welt, Es sind Asteroiden in Europa und Afrika eingeschlagen. Da gibt es zum Beispiel irgendwo, wo der Wuppertal ist, ist jetzt der Wupperkrater. Mhm. Das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar ist zu.
Sichelschlag. Aha. Was ist Sichelschlag?
Moment, muss ich gucken. Das ist eine Schneise von einem Asteroiden.
Ah ja.
Also vom Prinzip her, was da halt passiert ist, ist, es sind mehrere Asteroiden, Meteoriten auf der Erde eingeschlagen und haben halt unsere moderne Zivilisation zurückgeworfen in die Steinzeit. Mhm. Und das ist aber 200 Jahre hin und bis 200 Jahre in der Zukunft. Die Welt hat sich in einer Art leicht technisierten Steinzeit neu entwickelt, war vorher aber transhuman. Das heißt, du kannst durchaus Reste von einer transhumanen Zivilisation finden.
Mhm. Da müsstest du noch erklären, was eine
transhumane. Transhuman heißt normalerweise, dass der Mensch sich so verändert hat, dass er halt schon übermenschlich ist. Mhm. In diesem Fall ist es so, dass man Teile von Technologie finden kann, mit der man sein Leben verlängern kann, ähnliche Sachen. Die Schweizer zum Beispiel haben sich in ihre Alpenfestung verkrochen und besitzen tatsächlich sehr hochtechnische Rüstungen und Waffen und so weiter, weil es nur das Schweizer Militär sich verkrochen hat. Und sind deswegen allen anderen überlegen, weil sie halt vom Prinzip her da die Möglichkeit haben, auf moderne Technologie zurückzugreifen, haben bessere Medizin und ähnliches. Ja, es gibt dann direkt, also in The Genesis gibt es direkt eine Gruppe für die Nerds, die dann den einzigen Computer wieder aufgebaut haben und auch so eine Art Mini-Internet, ja, den sogenannten Cluster. Und das ist halt auch eine Welt. Und das Spannende da ist halt, dass sich etliche von den Gruppen überhaupt nicht riechen können. Ja, und wenn die Spieler da nicht von vornherein klar machen, wir wollen miteinander zusammenarbeiten, kann es dir halt dann auch passieren, dass die Gruppe sich gegenseitig nach 10 Minuten anfängt umzubringen.
Naja.
Was natürlich kontraproduktiv ist. Also ich mag das auch nicht unbedingt so sehr, dass ich dann immer zusammenschrauben muss oder als Spielleiter mir dann die Mühe machen muss, die Gruppe zu motivieren, dann doch miteinander zusammenzuarbeiten. Das müssen die Spieler schon selber machen.
Naja. Was würdest du denn empfehlen für den Anfänger?
Früher habe ich immer Fantasy empfohlen. Mhm. Geht nach dem Genre. Ich würde nach dem Genre gehen, was dir Spaß macht. Mhm. Wenn du den Herrn der Ringe magst, warum nicht das Herr der Ringe Rollenspiel? Bist du WoW-Zocker? Um Gottes Willen, wie wär's denn mit WoW? Ja. Ich meine, es gibt's ja, ne? Mhm. Das Beste ist, mal in den nächstbesten Rollenspielladen zu gehen. Das sind meistens Comicläden.
Ah.
Also hier in Bamberg, der Comicladen ist zwar, hat ein paar Rollenspiele und kann auch alles bestellen und hatte auch Ahnung ein bisschen.
Aber
du hast halt nichts vor Ort.
Ja.
Ja. Bei uns in der Gegend ist das nächste so in Nürnberg, wo du dann halt einen größeren Comicladen hast, wo du dann einfach in meinen Keller gehst. Die haben ein großes Regal und dann stellst du dich davor und guckst dir einfach mal an, was da so rumsteht. Mhm. Ja. Wenn du eine Ahnung hast, was dich interessiert, dann geht das relativ schnell.
Also. Gibt es denn da nicht auch irgendwelche Seiten im Netz? Also
ja,
überhaupt wenig Links hier im.
Ja.
Da müsste man doch vielleicht einfach mal so eine.
Ich hab's ja fast vergessen. DROSI, der Deutsche Rollenspielindex, mit Informationen über 2.500 Rollenspiele. Mhm. So sie dennoch lebt, gibt es auch eine Newsgroup dazu, aus der unter anderem. Ich zu Nexus gekommen bin, das ist drsrm.de rec spiele rpg misc. Da weiß ich gar nicht. DROSI ist so das größte, das Blutschwerterforum gibt es noch. Glaube ich jedenfalls. Wenn die nicht zwischendrin zugemacht haben.
Mhm.
Also blutschwerter.de ist das genau.
Blutschwerter.de.
Mhm. Und von der SRM gab es eine mittlerweile schlecht gepflegte FAQ-Seite, wo auch sehr viele von den Sachen draufstehen. Also blutschwerter.de gibt es anscheinend nicht mehr.
Mhm.
Das heißt jetzt, heißt das jetzt Aktion Abenteuer? Ja, also bei DROSI ist man eigentlich schon relativ gut zu finden. Was es da so gibt, die haben halt einen relativ guten Überblick. Es ist nicht ganz so einfach heutzutage. Das Problem ist natürlich auch, der Rollenspielmarkt ist dank moderner Computer und so weiter ein bisschen eingebrochen. Mhm. Das wird immer schwieriger. Ich habe ein französisches Spiel von einer französischen Spielefirma, das ich eigentlich sehr interessant finde und wo ich noch mehr zukaufen würde. Allerdings, wenn du da halt auch in den Fachhandel gehst und sagst, ich hätte da gerne was von Zucken, die nur mit den Schultern. Mhm. Die großen Systeme, die wir jetzt alle abgehakt haben, die sind ganz gesund.
Mhm.
Alles andere ist ja wie Buchkleinverlag.
Ja.
Ich meine, inwiefern diese ganze Urheberrechtsänderung und diese ganze Geschichte da einen Einfluss haben wird, weiß man nicht. Es war eigentlich nie so, dass das Rollenspiel was Profitmäßiges war. Also die DSA, D&D, klar. Damit konntest du Geld machen. Aber hier Opus Anima. Das ist ein Liebesprojekt.
Hm. Ja, ja, klar.
Wenn sie davon irgendwie eine fünfstellige Auflage verkauft haben, ist es viel. hier unten das Unhallowed Metropolis, da habe ich das erste, das Buch doppelt vom Prinzip her, weil die zwischendrin den Verlag gewechselt haben und jetzt nochmal aufgelegt haben. Oder das musst du halt für horrendes Geld aus Amerika importieren, das kriegst du gar nicht nach Deutschland. Serenity ist nach einem Buch eingestellt worden, obwohl das sehr vielversprechend ist, oder nach zwei Büchern.
Ja.
Es ist nicht mehr drin. Also White Wolf zum Beispiel hat die komplette deutsche Edition der zweiten World of Darkness schon vor mehreren Jahren eingestampft, weil die Leute das in Deutschland nicht gekauft haben. Und das ist einer der großen Player, das kriegst du auch nur noch auf Englisch.
Ja,
es ist halt, wobei ich jetzt sage, Rollenspielen möchte ich eigentlich mit toten Baum spielen. Ja, dieses Buch hier rumliegen zu haben, ist halt praktischer teilweise auch als das PDF. Vor allen Dingen, weil es halt für die Interaktion auch total blöd ist, wenn ich dann die ganze Zeit in meinen Computer stiere und irgendwas suche.
Ja, klar. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also hier in Bamberg gibt es halt diesen Comicladen. Wie sieht es denn in anderen Städten aus? Ich meine, man hört uns ja überall. Gibt es vielleicht in Berlin besonders spezialisierte Läden oder so?
Ich habe in Berlin nie geguckt.
Vielleicht ist der Chat ja was. Wir haben den Chat noch gar nicht richtig einbezogen.
Ja, der Chat ist auch leicht leer.
Ja, der ist leicht leer heute. Das liegt am Zeitpunkt. Ja, kann man nicht ändern.
Also in Berlin muss es was geben. Ich weiß aber nicht was.
Naja, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, in der Kommentarfunktion Werbung zu machen.
Genau, also man sollte da den lokalen Händler unterstützen. Es ist übrigens für Anfänger total toll, wirklich mal in so einen Laden reinzugehen, sich vor dieses Regal zu stellen und dumm zu tun und dann zu dem Typen, der da rumsteht, zu sagen, okay, ich suche ein Rollenspiel. Ja, und dann erzählt er dir normalerweise was darüber.
Ja, hier kommt noch die Frage, also nach dem Kompromiss zwischen Buch und Computer. Ist der Kindle vielleicht eine Möglichkeit?
Kindle, iPad? So als PDF-Anzeiger? Kann ich mir schon vorstellen. Es gibt bestimmt auch Leute, die machen das schon. Also gerade weil das Gerät kleiner ist. Ja, warum nicht? Das hängt ein bisschen von dir ab. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen traditionalistischer als manche andere gehören dann schon zu den Leuten, die jetzt nicht unbedingt einen Computer stehen haben will, aber wenn so ein Tablet könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Ja, ja.
Und wenn du dann halt noch so deinen Würfelgenerator drauf hast.
Ja. Ja. Ja, Tablet ist sicherlich eine gute Idee. Kindle ist jetzt so ein bisschen schwach, weil der ja nur eigentlich wie ein Buch ist.
Ja.
Und auch nicht farbig. Aber ja, gut.
Kann halt PDFs, ne?
Ja, kann halt PDFs, genau.
Also ein Rollenspiel habe ich nur als PDF. Das habe ich direkt auch als PDF gekauft. In Amerika gibt's das mittlerweile. Das kann man eigentlich noch mit dazu machen. Also es gibt einen Internet-Rollenspielladen. Also da gibt's mehrere, aber der mir jetzt einfällt.
Das wäre doch mal was.
RPGmarkt.de, die haben auch eine gute Auswahl. Dann gibt's Sphärenmeister. Die haben auch so Indie-Rollenspiele. Zum Beispiel halt Breaking the Ice, das Romantik-Rollenspiel. Und in Amerika, da muss ich ja mal kurz gucken, gibt es zum Beispiel Drive-Thru-RPG, die halt das schon komplett auf die E-Book-Seite gemacht haben. Ja. Da habe ich auch schon Sachen runtergeladen. Wie gesagt, das dürfte nicht der einzige Online-Rollenspielhändler sein. Die großen Spielehändler, Pegasus zum Beispiel, die ja bekannt sind für diese Munchkin-Spiele. Vielleicht muss man mal das Munchkin-Spiel erklären. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Munchkin-Kartenspiel. Das ist so ein Kartenspiel, das vom Prinzip an diese Rollenspiele andockt. Das erste hieß halt erstmal Munchkin. Munchkin ist ein Schimpfbegriff für Powergamer. Ja, also Leute, die dir das Spiel kaputt machen, weil es ihnen nur um Macht geht. Keiner hat ihn je gesehen, aber es soll ihn geben.
Aha.
Und bei Munchkin ist es halt so, dass du das Rollenspiel, das klassische Rollenspiel, auf sein Minimum reduzierst. Nämlich, du trittst eine Tür ein. Hinter der Tür ist entweder eine Falle, ein Monster. Oder irgendetwas, was dir hilft. Du kämpfst gegen das Monster, steigst eine Stufe auf und dann kriegst du Schätze dafür. Und du sorgst dafür, dass deine Freunde nicht so schnell Stufen aufsteigen und nicht so tolle Schätze haben wie du, weil wer zuerst bei Stufe 10 ist, gewinnt. Ja.
Aber meinen Freunden muss ich doch helfen.
Naja, also
ah, das sind mehr so
Fantasy. Das alte Fantasy-Rollenspiel hatte immer so einen kleinen Touch von, warum hat der das größere Schwert?
Naja.
Ja. Und Munchkin nimmt das halt wirklich nimmt das halt dann wirklich und führt es zu seinem Extrem, ja. Du kannst zum Beispiel jederzeit deine Rasse oder deine Klasse ändern, wenn es dir opportun erscheint, damit es dir besser geht. Du kannst Sachen kombinieren, schummeln. Es gibt direkt Karten, mit denen man schummeln kann. Ja, und lauter solche Sachen. Und das Spiel ist sehr, sehr lustig und nimmt halt alles, was so Rollenspiel-Lore ist, wirklich auf. Also die komplette Popkultur. Das hat halt angefangen mit diesem Fantasy-System. Da gibt es mittlerweile irgendwie 5 Stück von. Es gibt die Gothic-Variante, ja, wo du dann halt andere Charaktere bist. Da wirst du halt ein Werwolf und so weiter. Die sind alle kombinierbar auch noch. Und das ist so eines dieser großen Sachen. Es gibt da ja auch, also das Rollenspiel-Humor gibt es auch noch, zum Beispiel, was weiß ich, lustigesrollenspiel.de. Wir hatten ja vorhin schon DM of the Rings. Da gibt es noch einen Partner, eine Partnerseite zu oder eine ähnliche Seite, nämlich Darths and Droids. Die spielen mittlerweile den 6. Star Wars Film hintereinander als Rollenspielrunde nach. Also das Spannende daran ist übrigens, dass diese Rollenspielvariante von Star Wars weitaus in sich geschlossener ist als die originalen Filme. Und sie es geschafft haben, dass man Jar Jar Binks tatsächlich mag. Also es ist schon erstaunlich. Das ist halt ein Screen-Capture-Comic, der auf diese ganzen Rollenspielsachen abhebt, die dann halt sich auch über die Regeln lustig machen. Ja, es gibt zum Beispiel halt Grappling-Regeln, also wenn man mit jemandem irgendwie in einem Kampf naheinander ist und da miteinander im engen Kampf sich umgeht. Und die Grappling-Regeln bei D&D sind anscheinend legendär kompliziert. Und es gibt dann halt in dem Comic zum Beispiel eine Sektion, wo jemand sagt, I grapple him, und der Spielleiter holt halt auch so ein riesen Buch hervor und einen Taschenrechner und fängt an zu errechnen, was man würfeln muss. Ah. Ja, um das dann halt zu überspitzen. Das Spannende ist, wenn man halt Darth and Droids als gegenüber DM of the Rings sieht. In DM of the Rings hast du einen railroadenden Spielleiter, der halt versucht, die Gruppe wieder zurück in die Geschichte zu bringen, während der Spielleiter bei Darth and Droids einer ist, der die Geschichte sich an den Spielern entwickeln lässt. Ja, das heißt, irgendwie im ersten, also in Episode 1, ja, von Star Wars, haben am Ende die Gungans so einen glitzernden Ball in der Hand bei dieser Abschiedszeremonie. Keiner weiß, wo der Ball herkommt. Ja, in der Geschichte erfindet halt einer der Charaktere zwischendrin The Lost Orb of Phantasmagoria, und dann suchen die halt die halbe Zeit nebenbei nach diesem Lost Orb, und am Ende hat er den dann, ja. Mhm. Und auf einmal macht's mehr Sinn.
Mhm. Ja.
Und also da gibt's sehr viele Sachen. Klassisch ist natürlich auch noch, diese treffen sich zwei Rollenspieler und unterhalten sich über allen möglichen Kram. Das findet man dann meistens auf den Cons. Mhm. Ja, Rollenspiel-Conventions, da gibt es einen sehr schönen Con-Kalender.
Das war auch verlinken.
Den suche ich gleich. Habe ich nämlich vorhin. Das ist mal nicht die richtige. Richtig.
Ja.
Und da kann man wirklich hingehen. Also so Rollenspielkunst sind auch preiswert eigentlich. Meistens kann man vor Ort schlafen. Mhm. Also wenn man zum Schlafen kommt. Ja, je nachdem. Es kostet nicht mehr als 10 Euro Eintritt. Die größte Rollenspielkon in Deutschland ist ja jetzt die RPC. die war schon dieses Jahr, die Roleplay-Con. Mhm. Die ist in Köln und ist halt auch professionell aufgezogen. Und da, genau, Roleplay-Convention. Also nur kurz suchen, genau, RPC Germany ist das hier. Da kommen dann auch die ganzen großen Verlage. Auf der Leipziger Buchmesse zum Beispiel sind die Rollenspielverlage auch teilweise da. Das weiß ich halt, weil wir jetzt von Nexus da sind, meistens mit Projekt Odyssey. Das sind so Independent-Rollenspiele. Und das sind wir auch noch so eine kleine Sache.
Sag ich schon erklärt, was Nexus ist?
Ich habe Nexus vorne mal erwähnt, aber ich hab noch nicht den Link gegeben. Ich habe
einen Link dazu.
Ja.
Das müssten wir eigentlich noch machen.
Also es gibt halt einmal Nexus Berlin und einmal Nexus Stuttgart, wobei Stuttgart die Projektgruppe in Stuttgart ist. Mhm. Und Projekt Odyssey ist halt ein Unterprojekt und damit sind wir auf der Leipziger Buchmesse und damit werden halt Independent-Rollenspiele gefördert.
Aha.
Das eines der bekanntesten Independent-Rollenspiele, was wir da mitgefördert haben und was da Unterstützung bekommen hat, ist Nova. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Da kenne ich auch den Autor persönlich über Nexus. Der dann halt mittlerweile jetzt auch einen Vertrag hat bei Prometheus Games, glaube ich, die ihn dann halt unterstützen und da jetzt die nächsten Bücher rausbringen. Und ich habe noch von ihm persönlich das Buch. Da sind wir auch bei der E-Book-Variante. Also ich habe halt das Buch und zu dem Buch habe ich einen Download-Code bekommen und habe dieses 400-Seiten-Teil dann auch nochmal auf dem Rechner.
Ah ja.
Was bei Nova ganz praktisch ist, weil das ist ein sehr, sehr tabellenlastiges Werk eigentlich. Wobei dort der Autor sich halt Gedanken gemacht hat und es gibt halt eine Variante, wo du wenig Regeln hast und es gibt eine Variante, wo man viele detaillierte Regeln hat.
Ja.
Und man kann halt auch hin und her wechseln dann, je nachdem, welche Gruppe man hat. Das ist sehr praktisch, aber da willst du dann halt die E-Book-Variante haben. Und ja, also Geld verdienen kannst du damit eigentlich nur über Supplements, dass du halt immer wieder Bücher verkaufst, weil ansonsten ist es nicht so viel. Aber der Daniel von Nova, ich habe den mal gefragt, er hat gesagt, das geht ihm nicht wirklich ums Geld. Er ist sehr froh, dass er dieses Buch tatsächlich fertig bekommen hat und das ist halt einfach ein Projekt. Also das ist dann halt auch das Nerdige. Ja? Mhm. Du möchtest dein eigenes Spiel erstellen und das geht vielen Leuten so. Also wir haben bei den Independent-Spielen hast du halt auch teilweise so ein Hefter. Ja, wo jemand einfach gesagt hat, ich will mein eigenes Rollenspielsystem und er hat das dann auf der Schreibmaschine zusammengetippt und dann kann man das halt auch irgendwo runterladen. Also bei Projekt Odyssey gibt es auch eine eigene Seite zu. Kann man die auch teilweise sehen, was es da für Projekte gab. Genau. Und wir machen da ein bisschen Förderung. Primär halt auch diese Möglichkeit, das dann in Leipzig mal darzustellen. Meine Aufgabe ist es dann meistens halt, das zu machen, was ich heute auch mit dir gemacht habe. Da laufen dann ganz viele Leute vorbei, gucken dich komisch an. Ja. Und fragen dich dann, was machen sie hier? Und dann sagst du, wir machen Rollenspiel. Und dann erklärst du ihnen, was Rollenspiel ist. Und meistens haben wir dann noch Leute dabei, die das halt auch vorführen. In Stuttgart führen wir es selber vor, also wir sind meistens auf der Stuttgarter Spielemesse. Da hat die Messe auch selber, das heißt meistens die letzten Jahre, ich war letztes Jahr nicht da, da hat die Messe selber einen extra Platz, wo man dann halt einmal die Brettspiele ausprobieren kann und dann im zweiten Bereich halt bei uns Rollenspiele ausprobieren kann und wir dann halt auch den Leuten direkt diese Runden zeigen und so. Und das ist eigentlich, macht einen Riesenspaß, vor allen Dingen, weil du da halt auch mal so Klientel hast, von dem du zwar weißt, die werden sich danach kein Rollenspielbuch kaufen, aber du schon mal glücklich warst, dass sie sich überhaupt damit beschäftigt haben.
Ja.
Also du hast halt auch mal so den 40-jährigen Familienvater da sitzen, der dann aus sich herausgeht und ein Zwerg wird.
Ja, ist doch schön.
Ja, es ist total super.
Warum eigentlich denn auch gerade auf der Leipziger Buchmesse? Denn ich meine, auf der Spielemesse wird's mich Ist nicht überraschend. Gut, da sind auch Bücher dabei. Aber die Bücher sind ja, glaube ich, nur...
Die Leipziger Buchmesse hat ja diese Manga-Halle.
Ah, verstehe. Und da ist wieder Comics. Warum gibt es eigentlich so eine enge Beziehung zwischen Comics und Rollenspielen?
Naja, Geeks. Geeks? Geeks. Ich hatte vorhin noch den Link... Arte hat das eigentlich sehr schön erklärt. Es gibt eine Arte-Dokumentation über die Nerdkultur und über Geeks und die.
Ja, bitte verlinken, davon weiß ich ja gar nichts.
Die wichtigen
Dinge kriegen wir. Gott.
Du kriegst auch noch einen Link für die Süddeutsche Spielemesse. Ja, ich weiß nicht, wann das depubliziert wird, aber.
Wenn es gerade erst gekommen ist, also nach 7 Tagen wird depubliziert, oder es bleibt an sich länger, das gibt's auch manchmal.
Mhm. Mal kurz gucken. Süddeutsche Spielemesse Stuttgart. Gibt's ja auch einen anständigen Link. Genau. Und bei der Buchmesse hast du halt diese ganze Comics. Da sind auch teilweise die Rollenspielverlage dabei. Und der Zusammenhang ist natürlich ganz einfach. Das ist halt fantastische Kultur. Die Geek-Kultur hat ja irgendwie mal angefangen in den 60er, 70er Jahren halt erstmal mit dieser Comic-Identifizierung. Mhm. Und der Zusammenhang ist klar. Im Comic hatte ich alternative Welten. Mhm. Und hier habe ich alternative Welten. Und die Leute, die Comics gelesen haben, sind halt auch mal erstmal wahrscheinlicher Leute, die ein Rollenspiel in die Hand nehmen. Mhm. Ja, als derjenige, der Jane Austen liest.
Ja,
wobei klar. Jane Austen Rollenspiel ist auch cool. Mhm. Und
da musst du es noch kurz erklären, was Jane Austen ist.
Jane Austen ist eine Autorin aus der frühe englische Romantik, so Übergang 18. Jahrhundert Romantik.
Was hat die mit Rollenspiel zu tun? Ich meine,
was heutzutage
hat auch kein Goethe Rollenspiel.
Warum nicht?
Ja, gut.
Du kannst da durchaus mal in die Welt von Jane Austen abtauchen. Da sind ja den Sachen keine Grenzen gesetzt. Macht man normalerweise nicht, ja, weil du möchtest. Also was halt immer dazu gehört, ist ein Action-Aspekt, denke ich mir. Ich habe bis jetzt noch kein Rollenspiel erlebt, wo du dauerhaft tatsächlich da sitzt und nur miteinander redest. Es muss immer irgendwann einen Action-Aspekt geben, weil das ist ja das Besondere, was du erleben willst.
Ja.
Das Abenteuer. Und das Abenteuer ist auch irgendwo so die Mitte. Ja, und ich weiß nicht, bei Jane Austen ist, wenn ich die Bücher richtig in Erinnerung habe aus meinem Studium, das Abenteuer, dass ein Mann dich um deine Hand bittet.
Naja.
Ja. Aber generell ist das alles möglich. Mhm. Und auf der Buchmesse haben wir tatsächlich einen relativ guten Zulauf, weil die meisten von den Manga-Kids und so weiter, die sind dann auch für Rollenspiel offen. Also die sagen dann auch, da kommt dann halt natürlich auch noch so ein bisschen diese Manga-Anime-Tradition mit dazu. Ja, da gibt's ja sehr viel Rollenspiel in der Computer-Variante. Auch teilweise so Forums-Rollenspiele, die an diese Manga-Anime-Tradition andocken, jetzt aus der Seite, und die kommen dann zu uns und dann sagen wir, okay, da gibt's was. Also es gibt halt auch natürlich ein Manga-Rollenspiel, ja, Big Eyes, Small Mouth, wo man dann halt Manga-Figuren spielt und es zum Beispiel auch Regeln gibt für riesige Manga-Roboter. Mhm. Und das ist halt alles auf der Leipziger Buchmesse in dieser einen Halle, in der ironischerweise dann auch die kompletten Schulbuchverlage drinstehen.
Oh, das passt ja.
Ja. Und
ist denn, ich meine, bei Manga und Anime haben wir ja auch oft so eine Dystopie. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, also wenn man halt das hier sieht, mit 200 Jahren nach den Meteoriteneinschlägen und so, ist es eigentlich auch grundlegend so bei Rollenspielen, dass die in so einer ja eher dystopischen Zukunft spielen?
Nein. Also ich glaube, wir sind ein bisschen, ich habe jetzt mehr davon. Also du kannst auch High Fantasy spielen. Mhm. Ja. Es ist
naja, wobei auch Fantasy-Welten auch nicht immer so positive
Welten sind. Also ne? Deswegen habe ich High Fantasy gesagt. Also es gibt ja so diese Unterscheidung, Fantasy, ja, da wird alles am Ende gut. Mhm. Das Fantasy-Buch, was ich hier liegen habe, ist zum Beispiel Dark Fantasy. Also auch die böse Variante. Ich denke mir, es ist schöner, in einer widrigen Umgebung einen Charakter zu haben, der sich selbst überwindet.
Aha.
Das ist die interessantere Erfahrung. Mhm. Ich meine, wo ist denn der dauerhafte Appeal, wenn ich jetzt ein edler Ritter bin und ich bin die ganze Zeit edel?
Naja.
Gut ist ja leider etwas langweilig.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt schon.
Erst wenn du versuchst, gut zu sein unter widrigen Umständen, dann wird's interessant.
Ja.
Was auch vorkommt und was die Leute auch gerne mit Spaß spielen, ist, mal richtig böse zu sein. Ja. Also es gibt gerade bei Dungeons & Dragons gibt's tatsächlich noch im System selber so ein System, das ist das einzige Rollenspiel eigentlich, was das heutzutage, was das noch hat, so ein System, wo drin steht, was für eine Person bin ich. Und dann musst du dir halt aussuchen, ob du, also es gibt zwei Levels, rechtschaffend, neutral, chaotisch und gut, neutral, böse. Ja? Mhm. Und die kann man halt miteinander kombinieren. Das heißt also, du kannst rechtschaffend böse sein und solche Sachen, ja, oder chaotisch gut. Mhm. Chaotisch gut heißt halt, dass du dich trotzdem nicht an die Regeln hältst, aber immer versuchst, den Menschen was Positives zu geben.
Mhm.
Ja. Und rechtschaffend böse heißt halt, du hältst dich zwar offiziell an die Regeln, aber immer zum Nachteil aller anderen. Und es gibt halt Gruppen, die sich dann auch mit Absicht so zusammensetzen, dass sie halt sagen, okay, wir spielen jetzt mal eine böse Gruppe.
Mhm.
Ja. Und dann Spaß daran haben, am Paladin vorbeizulaufen und der fast einen Rappel kriegt, weil er einen Sinn hat, der bei Bösem ausschlägt.
Mhm.
In den meisten modernen Rollenspielen gibt es so ein System nicht mehr und die Charaktere definieren sich selber und es ist eigentlich eher so Grau- und Graumoral. Es geht halt meistens irgendwie darum, denke ich mir, so eine Dystopie zu haben, weil ich einfach eine spannendere Geschichte erzählen kann, weil ich mich selber überwinden kann, weil ich auch irgendwie eine Möglichkeit habe, so das ein Abenteuer zu erleben. Wenn alles gut und schön ist, hast du halt, da ist halt nicht so viel, ne?
Ja.
Wobei es gibt halt auch Plüschpower und Plunder. Da ist die Herausforderung, irgendwie Hamburger zu besorgen oder so. Also Hamburger sind für die Plüschtiere in dem Rollenspiel sehr wichtig.
Ah ja.
Ich kann dir das nachher mal zeigen.
Okay.
Es ist angsteinflößend süß.
Mhm.
Also für die Leute, die auf Flausch stehen, PP&P.
Okay.
Ja, generell, also.
Also es ist im Grunde sehr unterschiedlich und für jeden irgendwie was dabei.
Und es kommt auch drauf an, wie du es spielst.
Naja,
also
klar.
Du kannst auch, ich muss sagen, jetzt gerade so mit den dystopischen Sachen, ist es eher so, dass du halt kein echter Held bist, sondern so der typische, ja, wahlweise Anti-Held oder Anti-Bösewicht. Bei Opus Anima zum Beispiel bist du schon eher als tragischer Held angelegt. Du hast halt deine Seele verloren, ja. Und das Buch ist relativ klar zu dem Thema, dass die meisten Leute das nicht schaffen, ihre Seele vor ihrem Tod wiederzukriegen. Ja, und da gibt's auch so Mechanismen, dass dir dann halt Stücke deiner Seele geklaut werden können wieder und lauter solche Sachen.
Mhm.
Und da geht's dann halt aber auch darum, wie werde ich mit dem Problem fertig?
Ja.
Und ein Rollenspiel ist auch sehr stark, denke ich mir, für viele Leute so eine Problemlösungssimulation, wenn ich das machen will.
Ja, klar.
Also, es gibt halt den Appeal einer Sache.
Ja.
Ja,
ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. 2 Stunden sind rum und ich sehe gerade, einer der Server ist zusammengebrochen und wir haben leider 10 Zuhörer verloren. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir unbedingt erwähnen sollten?
Ich guck mal in meinen. Nein. Haben wir eigentlich alles so gut abgehakt. Wichtig ist selber spielen.
Ja.
Und auch, Man sich einen suchen, der den Mut hat, sich so ein Buch zuzulegen und das mal zu lesen. Das ist übrigens meistens gut geschrieben.
Das denke ich mir, das sieht auch ganz so aus. Also hier dieses Grundbuch habe ich ja gesehen von Opus Anima. Das fand ich ziemlich, das ist angenehm. Also zum Anschauen schon. Also viel gelesen habe ich jetzt nicht.
Also meistens ist es gute Prosa und jetzt nicht Weltklasse-Niveau. Nobelpreis wird man dafür nicht kriegen, aber es ist halt schön geschrieben, es zieht dich rein und dann kann man das einfach mal ausprobieren. Ansonsten den Con-Kalender nehmen, zunächst besten Con fahren. Nexus hat eine Con in Berlin, die Burgcon, von der ich natürlich nicht weiß, wo die ist und wann die ist, weil ich halt so selten in Berlin bin. Da kann man auf jeden Fall vorbeigehen. Da gibt es auch regelmäßig Stammtische. Rollenspielvereine gibt es in ganz Deutschland. Das googelt man sich am besten für seine Gegend zusammen. Da gibt es auch meines Wissens keine echte Karte. Also gerade im Ballungszentrum, ich weiß jetzt hier in Franken, gibt es auf jeden Fall in Nürnberg Rollenspielverein, drüben in Schweinfurt. Bayreuth hat einen Rollenspielverein. Und da findet sich eigentlich immer jemand und die veranstalten dann noch diese Cons oder man kann dann mal anrufen und sagen, okay, ich möchte da gerne mal spielen. Wer schon fortgeschritten ist und Spieler sucht, es gibt auch noch die Spielerzentrale, wo man dann, ist ein bisschen für Fortgeschrittene, soll man schon mal Rollenspiel gespielt haben, da gibt es dann ein Webinterface, da gibst du an, was du alles so spielst ja, oder was du gerne spielen möchtest. Und dann können die Leute halt eine Mail schicken und sagen, okay, hier, wir möchten mal spielen. Und da findet man auch mich.
Ah ja, wäre aber was auch für so ein Hackerspace, ne?
Wäre ja auch was für ein Hackerspace.
Wir wollten das sowieso mal machen. Wir wollten hier in Bamberg mal einen Abend ohne Computer machen. Da könnten wir auch ein Rollenspiel spielen.
Das habe ich dem entsprechenden Hackerspace auch vorgeschlagen.
Ja, dann machen wir das doch bei Gelegenheit.
Machen wir das bei Gelegenheit. Okay.
Ja, vielen Dank. War sehr informativ. Und dann schauen wir mal, was wir alles noch herausfinden können im Laufe der Zeit. Und vielleicht können wir direkt auch nochmal irgendwann eine Fortsetzung machen und uns dann vielleicht nochmal eine Welt besonders anschauen.
Also wenn wir tatsächlich mal gespielt haben, das ist eigentlich sehr interessant, dann zu erzählen, wie die Erfahrung war.
Wie die Erfahrung war, genau. Ja, herzlichen Dank und dann auch nochmal danke an vor allem einen hier im Chat, nämlich Quimonitz oder Quimonis, der vor allen Dingen viel mitgeschrieben hat. Ja, und natürlich auch den Hörern, die dann noch was beitragen, denkt daran, dass es eine Kommentarfunktion gibt auf der Seite liedkultur1337kultur.de. Ja, Dankeschön und tschüss.
Tschüss.